Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Gut Ding will Weile haben, sagt man doch so schön. Und ich erinnere mich, als wäre ich gestern noch betrunken gewesen. Vor rund 6 Jahren haben wir unsere erste Folge aufgenommen und wöchentlich haben wir danach teils 2-stündige Sendungen produziert. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass wir nicht mehr in Sendungen, sondern in Lebensabschnitten denken. Oder wie fühlt sich das für dich an, Alex?
Fair enough, würde ich sagen. Ist schon was Wahres dran. Ich meine, in 6 Jahren... Da passiert halt das Leben, wie du so schön gesagt hast, ne?
Da geht einiges, oder?
Ja.
Mit Blick auf dieses Jahr ein bisschen traurig. Wir haben dieses Jahr nur gerade einmal 10 Episoden in die Ohren unserer Zuhörenden gejagt. Deswegen leichter Druck wieder, Alex. Wir müssen heute liefern, aber ich bin guter Dinge. Wir feiern ein weiteres Jubiläum. Also schauen wir auch traditionell wieder zurück auf die Filmjubiläen der letzten 40 Jahre. Und das geht natürlich umso besser mit einem kühlen Getränk in der Hand. Und bevor das wahr wird, sage ich, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und ja, das Intro hat es schon angeteasert, das ist jetzt hier nicht irgendeine Episode, das wird alles andere als eine normale Episode, denn es ist nicht die 100., es ist die 200. Episode, die wir verbinden mit auch so ein bisschen dem Bestandsjubiläum, denn das korreliert so ganz grob, ich habe nämlich mal nachgeschaut, wo ich jetzt das Intro fertig mache. Der Teaser ging online auf YouTube am 25.09.18 und die erste Episode ging online am 27.09.18. Und weil ich nicht genau weiß, ob wir es zum 27.09. zur 201. Episode schaffen, lass uns gleich das Ganze verbinden. Und überall diese 200 Episoden, 6 Jahre, hat sich das Leben eingeschlichen. Viele Dinge haben sich verändert, zum Guten oder auch zum Schlechten. Das Leben ist das Leben. Aber eine Sache, eine Konstante ist immer gleich geblieben, nämlich, dass ich jetzt sagen darf, hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny.
Das war schön. Auch ein bisschen süß, Alex, muss ich sagen. Da schwirrt ein bisschen Bromance in der Luft, habe ich das Gefühl. Aber es ist absolut gerechtfertigt. 6 Jahre, 200 Folgen, genau, du hast recht. Ein bisschen vorgezogen, muss man sagen. Aber das bietet sich, das drängt sich ja quasi auf.
Ich hatte geschaut, tatsächlich. YouTube watscht uns da noch knallhart ab, wenn du auf den sehr betagten und eingeschläferten YouTube-Kanal schaust, so ein Stück weit. Da steht noch knallhart da, vor 5 Jahren hochgeladen. Da wird noch knallhart auf 5 Jahre gerundet quasi.
Ja,
da müssen wir tatsächlich bis Ende September warten, bis dann da auch wirklich ein angemessenes vor 6 Jahren steht.
Das halten wir auch noch aus, Alex. Mal gucken, du hast gerade das richtig schon gesagt, welche Episodennummer wir dann vielleicht erreicht haben in einem Monat.
Genau. Erinnerst du dich noch an die erste Episode? Was war Inhalt erst der ersten Episode?
Lange her und ich glaube, wir haben mit Upgrade eingeläutet.
Yep.
Das war auf jeden Fall der Rezensionspart und ich glaube, wir haben über Girl with the Dragon Tattoo gesprochen als Filmtrailer. Der war unter anderem da mit drin, wenn
das
ich mich recht entsinne.
Und wir sind sogar da noch im Rahmen geblieben, eine Stunde 18 übrigens.
Oh, eine Stunde 18. Das war sportlich, ja, Alex. Danach wurde es nur noch länger.
Das ist, kann ich jetzt so mit einem Blick so einigermaßen bestätigen, ja, das ist korrekt. Ja.
Da ging es auch schon mal gerne Richtung 2 Stunden. Das waren noch Zeiten, Alex. Jede Woche.
Jede Woche, ja. Da hatten wir noch nichts zu tun, ne?
Nee, da waren wir fast noch vogelfrei.
Da waren wir auch wirklich motiviert, da haben wir hier auch noch einfach mit riesigen Videofiles hantiert und hin und her gearbeitet. Da gab es aber auch Synergien, weil wir beide in Köln waren.
Mhm. Wir waren auch letztes Jahr nochmal beide in Köln. Da gab es ja auch schon die Jubiläumsfolge, die haben wir da ganz gut verbinden können. Dieses Jahr leider wieder remote getrennt, hat erstmal nicht geklappt, uns nochmal zusammenzufinden.
Das stimmt.
Finde ich aber nicht so schlimm, wir halten ja an Traditionen fest und ich habe es gerade schon angeteasert. Ich würde sonst mal hier frech schon mal reinkrätschen mit Getränke-Review möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber wir haben natürlich zur Feier des Tages kühle Drinks am Start und mich würde natürlich wieder interessieren, was du mitgebracht hast. Denn ich muss ja sagen, letztes Jahr, da hast du ein Bier-Mischgetränk mitgebracht. Und ich glaube, nee, es waren 2,5%, es war kein 0,0.
Das Radler, meinst du?
Ja, das Radler.
Steht immer noch hoch im Kurs, auch dieses Jahr.
Ich würde aber trotzdem den Hersteller jetzt nicht nochmal nennen, weil es jetzt in 12 Monaten nicht passiert ist, dass sie uns irgendein Sponsoring angeboten haben.
Das ist eine Frechheit.
Fand ich
kein
aber
T-Shirt,
auch.
Kein Sponsoring.
Genau, also du hast dich da echt ins Zeug gelegt.
Ja, nicht mal ein Flaschenöffner.
Nicht mal sowas gab's oder irgendwas Vergleichbares, Stickerpaket. Nein, nichts davon. Wer fängt an, Alex?
Ich glaube, bei dir geht's im Zweifel schneller, weil ich gehe davon aus, dass du ein hopfenhaltiges Biergetränk deiner Wahl stehen hast.
Das ist weit aus dem Fenster gelehnt, Alex. Ja. Aber du hast recht.
Ich sollte Lotto spielen.
Du solltest Lotto spielen. Vielleicht für alle, die wir gerade ein bisschen abgehängt haben. Ja, wir sind räumlich getrennt. Also Köln war letztes Jahr nochmal die Zusammenkunft. Mittlerweile hat es mich ja aber hier in den Schwarzwald verschlagen. Genauer gesagt ins Breisgau. Hab jetzt aber hier versucht, nochmal regionalen Bezug zu schaffen und habe mitgebracht, dass, ich zeig's dir mal in die Kamera, wir sind ja miteinander verbunden.
Yes.
Vielleicht mache ich für die anderen nochmal ein Bild oder sowas. Habe mitgebracht, dass Kuko, der Kuckuck, und zwar aus dem Nordschwarzwald von Black Forest Brewing. Ist mir vorher noch nie in die Hände gefallen, ist ein Red Elder IPA. Und, das finde ich sehr interessant, zugesetzt wurde unter anderem Holundersaft. Und da bin ich doch jetzt gleich mal gespannt, weil ich kenne es nicht, Alex. Bin extra gerade noch bei der Freiburger Bierhandlung vorbeigefahren. Und der nette Jean-Pierre, Grüße an die Kollegen, die da alle arbeiten, hat mir viele andere Biere kredenzt und angeboten. Und ich habe natürlich wieder das genommen, was mich vom Etikett am meisten angesprochen hat. Wie sieht es denn bei dir aus, Alex? Ich gehe davon aus, dass du mehr Umdrehungen in deinem Glas oder Behältnis hast.
Signifikant befürchte ich leider, ja. Ich bin ja sonst eigentlich Mr. Old Fashioned, ne? Das ist ja mein für immer Cocktail quasi, aber aufgrund der aktuellen Temperaturen, denn wir haben ja derzeit, glaube in ganz Deutschland sowas wie Sommer und also mal zumindest ein paar Tage am Stück, also habe ich mich für was mit noch ein bisschen mehr Eis entschieden. Und kennst du diese vietnamesischen Cafés, die gerne machen mit so ganz viel Kondensmilch, so zuckersüß?
Ich war ja mal ganz kurz für ein paar Tage in Vietnam, kann mich aber nicht dran erinnern, da irgendwas in die Richtung probiert zu haben.
Und das gibt's auch als Iced Coffee, was auch ganz geil ist, weil du hast halt mega die koffeinhaltige Kanone drin, aber dann auch ganz viel Zucker. Das ist also so ein super Aufputschgetränk. Und das Ganze habe ich so einen Cocktail bei How to Drink gesehen. Shoutout, wer den noch nicht kennt, den YouTube-Kanal How to Drink. Ist eine klare Empfehlung. Und ich habe hier ein Cocktail mit ganz viel Eis. Mhm. Was da drin ist, ist ein
kaum zu überhören
Mr. Black. Das ist ein richtig geiler Kaffee-Likör.
Mhm.
Muss natürlich auf Kaffee stehen ein bisschen. Und Mekong Whisky.
Mhm.
Ist kein Whisky, hat nur 35 Umdrehungen. Ist ein thailändischer. Die Flasche hat, glaube ich, auch schon jeder mal gesehen in seinem, weiß ich nicht, Asiamarkt des Vertrauens. Mekong Thai Spirit, um genau zu sein. Und dazu dann auch noch jede Menge, und zwar gezuckerte Kondensmilch.
Oha.
Und das getoppt mit Eis in einem Longdrinkglas.
Mit einem Strohhalm.
Das ist mit einem Strohhalm. Das Gelumpe. Achso, und ein kleines bisschen Simple Syrup noch, damit es noch ein bisschen süßer wird. Das ist einfach nur dummer Spaß, das Zeug. Es ist wirklich zuckersüß.
Ich wollte gerade sagen.
Super, super kalt und erfrischend und hat versteckt halt sehr, sehr effektiv
den
die
Alkohol.
Unständig vielen Umdrehungen
durch
den Zucker. Geht es auch direkt in die Blutbahn.
Das klang danach und ich bin mal gespannt, wie wir dann durch die Stunde kommen. Jetzt hast du natürlich schon den Vorteil gehabt. Du hast einfach ohne anzustoßen natürlich jetzt schon an deinem Trink genuckelt.
Ich muss ja gucken, ob ich es richtig gemacht habe oder ob ich nochmal irgendwie, weiß ich nicht, mehr Eis dazugeben muss oder so. Aber ja, wir dürfen jetzt natürlich einmal noch offiziell
wohl
anstoßen.
Ich brauche noch ein bisschen. Vielleicht
du musst ja hier noch,
genau.
Das ist ein Döschen übrigens für alle, die es nicht wissen.
Genau, ich habe hier eine 03er Dose, darin wird das geliefert. Sieht auch sehr schön aus, wie gesagt, ich bin ja Etikettenkäufer. Vielleicht mache ich noch ein Foto und stelle eine Story dazu rein bei Instagram. Ich mach das jetzt mal auf. Ich bin sehr schnell mit dieser Dose nach Hause geradelt und habe vorsorglich jetzt hier schon mal.
Zumindest ich mit der Kamera an, jetzt hier jede Menge Spaß habe. Ne?
Tisch mit einem Aufwischlappen schon mal ausgelegt, falls was passieren sollte.
Oh. Das klang gut.
Das klang auf jeden Fall verhalten.
Ich fand es klang in Ordnung.
Genau, der Kuckuck hat mir jetzt nicht direkt ins Gesicht gespritzt. Das finde ich schon mal sehr nett. Das riecht aber schon mal nicht schlecht, Alex. Ich gieße jetzt schon mal ein.
Ach, du gießt um. Du bist kein Dosentrinker.
Nee, das wär tatsächlich schändlich. Also ich bin, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal auch ein Flaschenkind auf jeden Fall.
Ja, aber Dose nicht.
Aber bei vielen Getränken, gerade wenn es um Bier geht, auch spezielle Biere, da muss einfach, wie bei den Weinen, das muss einfach ins Glas. Es geht leider nicht
Hast
anders.
Du das Gefühl, es schmeckt besser dann?
Ich habe das Gefühl, es schmeckt besser. Ich habe nicht nur das Gefühl, ich glaube, es lässt sich auch wissenschaftlich belegen, dadurch ja quasi, dass auch die Form des Glases ja den Geruch und die Aromen nochmal ein bisschen anders filtert und in deine Nase lässt.
Du sprichst ja hier mit einem, ich wollte gerade sagen, Whisky-Power-User, das klingt falsch. Ich trinke ja gerne auch einen Whisky und ja, ich meine, die Nosinggläser. Ich trinke einfach gerne viel. Harte Sache. Nee, aber da gibt's ja diese Nosinggläser und die sieht gut aus.
Ja, ich hatte diesen Drang, meine Kamera auf schwarz-weiß zu stellen, weil ich mit diesen Webcams sonst nicht klarkommt. Es hat wirklich eine leicht rote Farbe. Es ist nicht schwarz-weiß. Ja.
Aber hast auf jeden Fall nicht mit Wut gezapft. Also es ist eine schöne Schaumkrone. Nicht zu viel, nicht zu wenig.
Genau, nee, mache ich selten. Mit Wut zapfen. Auch mit Wut trinken eher ungern.
Ist das nicht ein Simpsons-Gag?
dem kann ich tatsächlich gerade
so
nicht
wütend,
folgen.
Es kommt nur Schaum.
Das kann natürlich sein. Ich kenne das eher mit dieser Rockerjacke. Ich habe sie angeschrien und verprügelt, aber sie wird einfach nicht sauber. Gut, nee, würde ich jetzt nochmal sagen, Cheers, Alex, auf Clear, das digitale Clear.
Genau, das
und
digitale
lass uns doch mal nippen. Jetzt kommt wieder diese
auf
unangenehme
die
Stille.
Auf die nächsten 200 Jahre. Insert Podcast. 200 Years.
Ei.
Also ich brauche nur dieses eine Glas heute, glaube ich.
Ja, das schmeckt nicht schlecht. Ich muss direkt nochmal ansetzen. Da fängt es schon an.
Mach mal.
Da fängt
Kann
das
ich
Leiden
ja
schon an.
In der Zwischenzeit schon mal weitererzählen, denn das ist tatsächlich auch für mich speziell jetzt das Jubiläumsjahr schlechthin, muss ich gestehen. Denn es ist nicht nur hier unser sechsjähriges oder die 200. Episode. Tatsächlich war jetzt Mitte August auch mein 10-jähriges in Köln.
Oi.
Ja.
Das ist auch eine Weile.
Das ist eine Weile, ne?
Das klingt nach einem Deep Cut. Und ich will schon mal vorwegnehmen, dass meine Review, die wir gleich anspielen werden.
Einspielen? Du hast vorbereitet.
Ich habe das einfach aufgenommen. Das ist nur noch
Playback. Bei Top Gear oder was?
die ist auch ein bisschen ausführlicher. Vielleicht auch ein Ticken persönlicher. Will es jetzt gar nicht untermauern, wenn ich sage, auch mein Bier bewegt mich gerade ein bisschen emotional. Weil ein Zusatz, wie gesagt, ist Holunder. Und das schmeckt man raus. Und das finde ich gar nicht so schlecht.
Was weckt denn Holunder bei dir für Emotionen?
Emotionen nicht. Ich finde es einfach nur interessant.
Das knallt einfach.
Hauptsache, es knallt. Bewegend im Sinne von, ich muss dauernd zugreifen und das in mich reinschütten.
Gibt Schlimmeres, glaube ich.
Mhm.
Willst du nochmal sagen, was das für ein Bier ist?
Es ist der Kuckuck von Black Forest Brewing. Schwarzwald aus der Dose. Aus Hornberg.
Das erinnert mich immer wieder an diesen Longlegs-Trailer. Kuckuck.
Stimmt, kam auch vor. Es gibt ja auch einen Film. Ist er jetzt schon draußen?
Ist er schon draußen. Der ist in den USA sogar. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen für alle Power-User des VPN. Der ist auch in den USA als Premium-VOD verfügbar.
Meinst du Longlegs oder Kuckuck?
Longlegs, ja.
Nee, ich meine Kuckuck.
Es gibt auch Kuckuck, ja.
Genau.
Aber in dem Longlegs-Trailer war auch ein Kuckuck.
Kuckuck. Gut möglich. Jetzt wollte ich noch schnell ihren Namen rausfinden, die mitspielt in Kuckuck.
Das ist nicht ein Film von Til Schweiger, ja?
Hunter Schäfer, jetzt hab ich's.
Ja, nee, ich weiß, was du meinst.
Ach so, ja, irgendwas gab's da auch. Nee, andere Baustelle, würde ich sagen.
Coco Vaughn war das, glaube ich.
Oder so eine Coco W. Coco W, zwei Ohrhasen, ein Ohrhasen, was es da alles gab.
Dafür habe ich noch nicht genug getrunken.
Nee, dafür habe ich auch noch nicht genug getrunken. Jetzt habe ich es schon zur Hälfte gelernt. Vielleicht muss ich nachher auch nochmal losrennen.
Mach das doch mal. Willst du denn jetzt schon einmal hier auf die Bremse gehen und einmal wieder zurück zum Programm finden oder zum Programm vor allem.
Das können wir natürlich gerne machen. Wir hatten letztes Jahr in unserer unserer Jubiläumsfolge, hatten wir uns ja schon ein Stück weit auch über unsere Drinks unterhalten, noch ein bisschen irgendwie protokolliert, was sich für dicke Schiffe durch den Ton schieben und dann aber ein bisschen Standardprogramm gemacht, also über Releases, Trailer und News geredet. Da haben wir diesmal gesagt, machen vielleicht ein bisschen anders. Wir machen es einfach ein bisschen freier, Alex. Das heißt, wir machen es schon wie letztes Jahr. Das heißt, jeder von uns hat jetzt mal 10, 20, 30, 40 Jahre exakt in die Vergangenheit geguckt und hat sich da jetzt nochmal einen Film gekrallt. Ich möchte nochmal wiederholen, Alex hatte letztes Jahr zum Jubiläum The Last Samurai mitgebracht.
Das ist korrekt.
Einer seiner, wie hast du gesagt, ich glaube Top 20 lungert er irgendwie
rum. Ja, easy. Mhm.
Ich hatte irgendwie eine komplette Wildcard und habe Warm Bodies mitgebracht. Und wir hatten uns so, glaube ich, ran iteriert, dass wir einfach mal die Jahrzehnte durchgegangen sind und dann hat jemand die Hand gehoben, wenn in diesem Jahrzehnt sein Review-Film dabei war. Wollen wir das dieses Jahr auch so machen?
Können wir sehr gerne machen. Zuvor möchte ich aber gerne noch die Gelegenheit nutzen.
Dich zu bedanken bei?
Nein, ich habe tatsächlich, damit du das sinnvoll verschlagworten und hashtaggen kannst, tatsächlich noch eine Frage in Richtung ChatGPT gestellt, damit wir hier auch angemessene AI-Beteiligung haben und habe ChatGPT die neueste Version gefragt, ob sie mir so ein paar interessante Fakten zu dem Podcast Insert der Film-Podcast liefern kann,
Oha.
Weil er ja seine 200. Jubiläum demnächst feiert.
Ja, yeah, oh, jetzt bin ich gespannt.
soll ich einmal durchrattern, ist nicht wirklich viel.
Ja, shoot.
Aber die Einleitung war tatsächlich, Insert, der Filmpodcast ist ein beliebter deutschsprachiger Podcast, der sich auf Filme und Serien konzentriert.
Nice.
Hier sind einige interessante Fakten dazu. Da würde ich ja, ich würde sagen, beliebter deutschsprachiger Podcast ist ein Stretch. Was qualifiziert sich denn als beliebt?
Das würde ich erstmal so stehen lassen.
Ja.
Hinterfrag das doch nicht so. Ich würde das einfach direkt in eine Trailer-Tafel so reinpacken.
Du, pass auf, tatsächlich fand ich das qualitativ gar nicht mal so. Pass auf, ich lese einfach vor.
Mhm.
Ja.
Lass uns das dann zusammen verifizieren.
Okay. Moderatoren-Doppelpunkt. Der Podcast wird von Ronny und Alex moderiert, die jeden Sonntag aktuelle News, tiefgehende Reviews und bunte Specials präsentieren.
Okay, das ist schon mal hart zusammengeklaut, hä?
Ist richtig, vor allem jeder Sonntag. Augen auf bei den Release-Daten. Aber ist okay, lassen wir mal durchgehen. Das ist halt aus der... Zweitens, Vielfalt der Themen. Doppelpunkt. Jede Episode deckt eine breite Palette von Themen ab, von persönlichen Highlights der Moderatoren über aktuelle Neuerscheinungen im Kino und Streaming bis hin zu detaillierten Analysen von Trailern. Das steht so tatsächlich nicht explizit mehr, glaube ich.
Hat er sich wahrscheinlich gut zusammengereimt.
So, jetzt wird's schwierig. Drittens, regelmäßige Veröffentlichungen, Doppelpunkt.
Ja.
Der Podcast hat bereits über 190 Episoden veröffentlicht und bietet jede Woche neue Inhalte. Close enough, ist ein Track Record, den wir uns zumindest die letzten 4 Jahre auf jeden Fall verdient und erarbeitet haben.
Mhm.
Die fünfte ist mein Favorite, also ich habe mir das Beste zum Schluss aufgehoben. Viertens, okay. Besondere Episoden-Doppelpunkt.
Oh.
Es gibt auch spezielle Episoden, wie zum Beispiel die besten Filme des Jahres oder besondere Jubiläumsfolgen.
Ah.
Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge.
Ja, ist doch nicht schlecht.
Fünftens, Achtung, da findest du...
Ach, jetzt kommt erst fünftens.
Jetzt kommt fünftens, denn das
Ach
ist
so.
Dein persönlicher Verdienst, dass fünftens ist. Ich meine, da muss man mal sagen, ne, das fällt einer AI auf. Und ich meine, wenn uns das abhebt... Auch nicht schlecht.
Mhm.
Fünftens, unterhaltsame Titel, Doppelpunkt. Die Episoden haben oft humorvolle und kreative Titel, die neugierig machen, wie zum Beispiel Holy Cow Kills und Gutwillige Kaijus und Unangenehme Ehemänner.
Stark.
Ja, ist für so eine AI-Zusammenfassung, also we've come a long way, würde ich sagen.
Fand ich gut. Also da habe ich ihr jetzt zum Schluss ein bisschen mehr, also hätte ich ihr ein bisschen... weniger Intelligenz unterschlagen, möchte ich jetzt mal
sagen.
Also
gerade das mit, dass wir uns als mit unterhaltsamen Titeln qualifizieren, die du ja zweifelsohne lieferst, aber dass die auch von einer AI als solche tatsächlich wahrgenommen werden und die das hier quasi in diese Liste mitpackt, das fand ich schon signifikant irgendwie. Also
finde ich gut. Gefällt mir.
Fand ich auch gut. Und ich wollte nur mal, vielleicht können wir dann auch reflektieren, wie wir von der Zukunft der Menschheit wahrgenommen werden. Vielleicht ist da ja ein Platz irgendwann nach der Weltherrschaft von Skynet. Für Insert, der Filmpodcast.
Oh,
in unserem netten, lustigen, unterhaltsamen Titel.
Nennen wir es Foreshadowing, wenn hier gerade das Wort Skynet fiel.
Oh.
Oder war das schon ein kleiner quasi Wegbereiter ins Jahr 1984, mit dem wir
das
heute starten
so
können?
Das ist vielleicht so gar keine schlechte Idee, ne? Könnte meinen, da wird mitgedacht. Ist nämlich tatsächlich, wenn ich hier in meine Liste gucke, unter 1984, der erste Titel hat sich quasi für mich sozusagen hier als wichtigster Film nach ganz oben geschoben. Kommerziell können wir mal ausklammern, aber für mich persönlich, und damit steigen wir ein, wenn das okay ist für dich, in das Jahr 1984.
Habe mir gerade nochmal die Lippen benetzt und bin jetzt ready. Weiß nicht, wie lange meine Lippen das an sich noch aushalten. Das Bier ist, jetzt muss ich nochmal gucken, 6%. Es ist eigentlich nicht so gefährlich, aber es ist warm, Alex.
Yes.
Es ist warm, Kreislauf spielt verrückt. Man weiß nicht, was vielleicht
die
noch
Aufregung,
kommt.
200. Episode.
Das kommt noch dazu,
da
ein bisschen
möglich.
Lampenfieber, da ist alles möglich, hast recht. Da lass uns das Feld genau wie gesagt von hinten aufrollen, 1984 und ich bin gleich mal noch gespannt auf deine Meinung. Letztes Jahr hast du gesagt, dass tendenziell eher die 90er Jahre, das war so das dickste Jahrzehnt, 1993, jetzt haben wir 1994 gleich. Vorher natürlich noch 84, danach aber 2024, 14.
Oh ja.
Deswegen bin ich gespannt, wie da deine Einschätzung nochmal ist.
Yes.
Schießen wir mal
los. Ich kann
schon
mal sagen, dass bei der Recherche es mir tatsächlich ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat.
Was war denn der weltweit erfolgreichste Film 1984? Soll ich den mal hier in die Runde werfen?
Ja, mach mal. Guck, ob der auf meiner Liste überhaupt drauf ist, ey.
Na, ich gehe davon aus. Indiana Jones and the Temple of Doom. Also der Tempel des
als
Todes.
Als letzter, gerade so noch qualifiziert.
Was heißt denn als letzter? Hast du dir dann eine Top 5, Top 10, Top 20 gemacht?
Nee, ich habe wahllos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe mir 7 Titel aufgeschrieben, die zu denen ich, sage ich mal, so emotional eine Bindung habe, die im Zweifel auch zyklisch immer mal wieder laufen und deswegen so ein Stück weit in meine, zu meinen Lieblingsfilmen zählen könnten, sehr wohl.
Das finde ich ganz interessant. Ich bin ja gefühlt bei den Jubiläen so ein bisschen eher der Analytiker. Ich habe mir jetzt hier zwei Screenshots und mindestens drei Excel-Tabellen zurechtgelegt. Alex kommt jetzt mit einer selbst ausgewählten emotionalen Liste.
Yes.
333 Millionen US-Dollar weltweites Einspielergebnis. Also es waren noch Dimensionen, die waren noch, ich sag mal, überschaubar.
Mhm.
Und danach reihen sich so Filme ein bei den weltweit erfolgreichsten Filmen im Jahr 1984 wie Beverly Hills Cop auf Platz 2. Ghostbusters, Gremlins Platz 5, Karate Kid, Star Trek 3, Police Academy, Footloose Platz 10 und dann auf Platz 11 weltweit erfolgreichste Filme, die Terminator. Und Alex setzt nochmal zum Drink an und
Platz
hat vielleicht kurz dazu
tatsächlich
was zu sagen.
Also was heißt Platz 1? Also ist halt einfach ein wegweisender Film gewesen damals, ne? James Cameron und Arnold Schwarzenegger, die damit im Prinzip schon Filmgeschichte geschrieben haben und gerade, also ohne T1 gibt es halt T2 nicht, der ja vielleicht für viele so als der wichtigste Actionfilm aller Zeiten gilt, keine Ahnung, rein technisch. Und ja, Terminator 1 war einfach ein Brett. Und ich habe dann tatsächlich auch, das matcht mit deinen harten Fakten, auf der 2 Beverly Hills Cop stehen.
Hast du auch stehen?
Yes, ist ein super geiler Film.
Letztens nochmal nachgeholt, hast du gesagt, bei
letztens
deiner Review
nochmal nachgeholt,
zum vierten Teil.
Da war echt das Handwerkszeug noch zu sehen.
Hattest gesagt, kann ich mich noch gut dran erinnern. Was kommt denn nach Terminator noch in deiner Liste? Klammer sie vielleicht doch mal grob ab.
Ja, ich habe tatsächlich Ghostbusters hier auch mit drauf, weil das ist halt ein Golden Oldie. Ich war sogar vor Jahren, habe auch eine nette Kinoerinnerung nochmal zu Halloween, zufällig in London, Freunde besuchen. Und da lief im BFI, British Film Institute IMAX, am Halloween-Tag Ghostbusters.
War gut.
Und das war super. Also es war natürlich nicht IMAX optimiert und die Bildqualität kann man sich natürlich drüber streiten. Mhm. Aber jeder Einzelne, der da mit dir im Kino saß, war halt da, weil er den Film geil findet.
Mhm.
Und es war einfach eine großartige Truppe, die dann auch danach noch Fotos gemacht haben vor dem Plakat mit IMAX und mit Ghostbusters T-Shirt und so. War einfach nett. Footloose habe ich hier noch tatsächlich mit drauf.
Oh, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, doch. Ist gerade bei meiner Frau und mir, insbesondere durch den Soundtrack auch, so ein bisschen in unsere Popkultur übergegangen. Also gerade Kenny Loggins, Footloose, der Titelsong quasi. Und es war halt einfach so eine nette, wenn du so Kind der 90er bist, da passte das irgendwie einigermaßen rein mit diesem Karate-Kid-Vibe, so die Stadt darf nicht tanzen, die Jugend rebelliert und ein junger Kevin Bacon.
Das ist schon krass, ja. Auch das hat sich ja, also muss man einfach sagen, in die Popkultur geschreddert. Oftmals kopiert, oftmals persifliert, etc. aufgegriffen ist schon, hat auf jeden Fall seinen Platz da, glaube ich, gefunden. Und
genau,
in der Popkultur, wie gesagt, hinterlassen. Ja.
Genau so ist es. Und dann habe ich noch zwei, die hast du nicht erwähnt, weil würde mich deine Meinung auch interessieren, ob das irgendwas bei dir auslöst, wenn ich die Titel nenne.
Ja.
Und zum einen ist das Die unendliche Geschichte.
Ja, die taucht in den internationalen Charts gar nicht auf, hat sich aber natürlich in den deutschen Kinocharts bemerkbar gemacht. Und zwar hat sie sich da auf Platz 2 geschoben.
Siehst du?
Der erfolgreichste Film in Deutschland.
Genau, aber ja, also ne, bekanntes Buch, aus meiner Sicht eine recht starke Verfilmung, die da kam.
Ich weiß, ich müsste sie mal wieder gucken. Es ist für mich auch so ein Kindheitsding. Ich finde sie aber aus meiner Erinnerung heraus, weil es auch so lange her ist, ich fand sie immer ein bisschen verstörend, die Filme.
Definitiv.
Ich meine, es ist sehr, so wie die alten Tim Burton-Sachen, es ist sehr, sehr gritty, sehr düster.
Ja, ja,
ich meine, irgendwann stirbt ein Pferd im Moor, auch das hat sich einfach eingebrannt.
Das ist, was ich sage. Ne? Es ist wirklich teilweise albtrauminduzierend fast schon, ne? Die Bilder, die du hattest für eine, ich sag mal, Kindergeschichte.
Mhm.
War krass, ja. Und wenn wir dabei sind übrigens, vermeintlich für Kinder, aber vielleicht auch nicht, ich habe hier noch einen dabei, Nausicaä im Tal der Winde.
Oh, das war 84.
Studio Ghibli, 1984. Auch, also reden nicht viele drüber, aber auch ein sehr einflussreicher Film, glaube ich.
War ja einer der ersten Miyazaki-Filme.
Yep.
Oder sogar der erste Langspielfilm bei Studio Ghibli. Ich weiß gerade gar nicht.
Es war nicht der erste von ihm.
War nicht der allererste. Habe ich einmal gesehen. Habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Ich weiß nicht mehr ganz, wie ich den einsortiert habe. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber der ist bei dir auf welchem Platz jetzt? Platz 7?
Ich habe keine Plätze. Es waren
einfach nur Erwähnungen.
Genau. Einfach nur Erwähnungen, lose sortiert.
Ich habe noch zwei Erwähnungen, einfach jetzt mal knallhart von dieser erfolgreichsten Filmeliste rausgeschmissen. Auf Platz 32 der erfolgreichsten Filme Einspielergebnis hat sie noch Dune geschoben, also die Originalverfilmung.
Von David Lynch.
Von David Lynch. Und zwei Plätze besser noch, Platz 30, das ist einfach auch so ein Kindheitsding, Cannonball Run 2 auf dem Highway ist schon wieder die Hölle los.
Mit
Burt Reynolds.
Burt Reynolds.
Burt Reynolds und wer da noch alles mitspielt, Sinatra und ach.
Das war so ein sinnloses Cast für diesen Film.
Vor allem Teil 2 dann auch schon zu dieser Zeit mit einem boxsoliden IMDb-Rating von 5,1 im Jahre 2024.
Richtiger Shit war das ja. Also aber es ist halt...
Einen kleinen Schluck nochmal drunter unter dem ersten Teil, aber das hat sich auch eingebrannt. Schnelle Autos, Verfolgungsjagden, leicht bekleidete Frauen. Es war auch irgendwie ein Kindheitsding.
Das ist richtig. Hast du denn hier deine Ruckzuck-Review dabei? Deine Ruckzuck-Review?
Ja, wollte ich dich auch gerade fragen. Nee, soweit bin ich nicht vorgedrungen ins Jahr 1984. Ich müsste aber auch sagen, ich glaube, wenn Terminator war, da wäre dann ein ganz heißer Kandidat gewesen. Von denen, glaube ich, die hier in den Top 20 zumindest stehen. Aber das ist, glaube ich, war mir ein bisschen zu groß und ein bisschen zu kultig. Ein bisschen zu heiß, um das anzufassen für eine Ruckzuck-Review.
Verstehe.
Wollen wir da einfach mal eins weiter?
Ja, können wir gerne machen. 94 wären wir dann.
Genau, 1994 und da gab's, das muss man direkt mal zu Anfang sagen, da gab's einen Film im Jahr 1994, da ist einfach gefühlt niemand dran vorbeigekommen. Du weißt es bestimmt, Alex, weil du hast ihn garantiert auch auf deiner Liste, weil du bestimmt schon mehrmals darüber geredet hast. Was heißt bestimmt, ich weiß es.
Fang du doch ran, weil ich habe hier einen auf meiner Liste, den ich nicht so einleiten würde, obwohl es ihm gerecht werden würde.
Also, der erfolgreichste Film in Deutschland, wie auch weltweites Box-Office-Ergebnis, ist Der König der Löwen, The Lion King.
Yep, ist auf der Liste.
Der Liste, aber wo würdest du ihn einsortieren? So relativ weit vorne, Mitte, hinten dran?
Schon relativ weit vorne, ja. Also würde ich jetzt eine Top 100 aller Zeiten alten machen, dann wäre der, glaube ich, da mit dabei.
Für mich, König der Löwen hat sich bei mir hart eingebrannt, weil das war eine meiner allerersten Kinoerfahrungen als Kind. Und ich weiß noch, ich bin mit meinen Eltern damals ins Kino und ich glaube, 3 oder 4 Säle haben diesen Film gleichzeitig gespielt. Also es war eine massive Nachfrage. Wir sind da relativ spontan hin und haben dann ganz vorne links in der ersten Reihe noch die Restplätze bekommen. Als Kind war ich da noch nicht so geprägt, aber es war natürlich schon irgendwie strange, da vorne zu sitzen. Womöglich ist das noch ein Trauma, was mich bis heute plagt, warum ich so einen kleinen autistischen Tick habe, wenn ich Kinoplätze reserviere. Ich muss idealerweise absolut in der absoluten Mitte sitzen.
Yep.
Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. An sich The Lion King für mich jetzt nicht unbedingt ein Film, wo ich sage, den muss ich jedes Jahr gucken oder so.
Nee, das nicht, aber der Soundtrack zum Thema Popkultur war Oscar nominiert, prämiert. Übrigens, soweit ich weiß, glaube ich, Hans Zimmer und Elton John, ne, meine ich. Kannst du ja mal parallel nachgucken.
Elton John, Circle of Life, ich denke schon, ja.
Und kombiniert mit damals 94, ich meine, da waren wir beide noch nicht so ganz alt, mit einem absolut tragischen Filmtod, der dich bis ins Mark erschüttert eigentlich, finde ich. Also fand ich echt richtig, richtig schlimm, hat mich damals echt emotional... War ein krasser Downer, muss ich sagen.
Hat auf jeden Fall die Leute ins Kino gelockt. Knappe Milliarde. 989 Millionen US-Dollar damals eingespielt und damit weit vor Forrest Gump geschoben, der auf Platz 2 kommt, der erfolgreichsten Filme. Auch das ist d'accord mit den deutschen Kinocharts.
Den habe ich nicht auf der Liste, weil bin ich nie so 100% warm geworden mit dem Film, muss ich gestehen.
Forrest Gump, für mich, Robert Zemeckis, einer der oder nach Zurück in die Zukunft, womöglich der beste Film von ihm, finde ich. Und für mich immer wieder ein Film, den ich immer wieder gucken kann.
Echt, nee, ich kann nicht.
Ich finde ihn einfach gut, weil es ist schon, er ist
ich
sehr
leide dazu sehr mit dem Protagonisten.
Ja, genau, aber so das ist es. Es ist so eine bittersüße Dramedy, die von hinten bis vorne gut funktioniert. Und ich war auch da, wo ich den das erste Mal gesehen habe, als Kind oder Jugendlicher, so fasziniert von diesen, ich möchte jetzt nicht unsichtbaren Computereffekten.
Ja, war damals vom Compositing unglaublich. Sprechen. Wie haben sie denn diese Szenen gemacht?
Also das Forrest Gump halt, dass sie da eine Geschichte schreiben, wie er quasi aus Versehen irgendwie in manche der wichtigsten
geschichtlichen Szenen, die halt auch schon tatsächlich mit Original-Videomaterial gefilmt wurden,
belegt
die man
waren.
Kennt auch.
Genau.
Ne?
Da aus Versehen reinrutscht und das in diesem Film verwursten, daraus eine Geschichte stricken.
Da reinzumontieren, auf jeden Fall, ja. Die Set-Extensions auch teilweise, ne, um das Washington Monument und sowas, das ist schon...
Also technisch richtig stark, wenn man drauf achtet, wenn man es weiß, aber auch von der Geschichte fand ich den immer wieder stark. Also sehr, sehr, sehr hoch in meiner Liste.
Aber 94 hat ja auch den faktisch, das müsste ja bei dir gut punkten, den, wenn es um die harten Fakten geht, besten Film aller Zeiten, alten produziert.
Den hätte ich fast zum Schluss erwähnt. Der hat es weltweit nur auf Platz 52 geschafft. Ich glaube, ich weiß, wovon du redest, und zwar Shawshank Redemption.
Richtig, Shawshank Redemption, oder im Deutschen besser bekannt als Die Verurteilten, im IMDb auf Platz 1 ever.
Ja, das ist schon eine Ansage.
Und das heißt, das ist ein universell anerkannt, das Prädikat, das ist ein guter Film, und es scheint niemanden zu geben, der das anders sieht.
Na, nicht nur guter Film, es scheint ja also den absoluten Meisterwerkstatus inne zu haben, das schon seit Jahren. Film von Frank Darabont, der hat ja mehrere Stephen King Sachen verfilmt.
Zum Schluss, der Nebel.
Oder The Green Mile.
The Green Mile, ja.
Tim Robbins, Morgan Freeman, also wirklich, würde ich mitgehen. Hat mich auch gerissen.
Film.
Ja, absolut. Hat mich auch gerissen, wo ich den gesehen habe. Platz 52, also ging damals an den Kinokassen Crazy. Nicht ganz so gut. Besser gegen True Lies auf Platz 3.
Oh, Baby. Da haben wir wieder James Cameron. Ist auch auf meiner Liste. Ein guter Film.
Das wundert mich nicht. The Flintstones haben es auf Platz 4 geschafft.
Hab ich auch gesehen, ja.
Die Maske, Platz 5.
Maske, auch geil, ne?
Oder Platz 6. Da habe ich ein bisschen mit mir gerungen. Speed mit Keanu Reeves.
Soll ich mal auspacken?
Was willst du denn auspacken, Alex?
Ich habe hier noch Pulp Fiction stehen. So ein kleiner Streifen.
Ja, unbedeutender Regisseur, ich weiß. Platz 10 war das immerhin. Ja. Also auch für seine, finde ich, sperrige Art damals im Kontext, auch zweiter Film von Tarantino, weit nach oben geschoben.
Aber ich glaube, popkulturell
für immer
höchste Signifikanz.
Ja, also das würde ich so absolut unterschreiben. Wir waren aber gerade bei Keanu Reeves hängen geblieben.
Wir waren bei Keanu Reeves hängen geblieben. Speed kommt dann bei mir als nächstes, also mit Speed und True Lies. Ein richtig geiles Action-Jahr eigentlich, weil das sind schon zwei absolute Kracher. Ich finde, True Lies das war so der erste Film, wo ich gesehen habe, okay, das kann funktionieren, dass du halt Action und Comedy mischt, aber nicht so klamaukartig wie bei so einem Hotshots, so überzogen, sondern so ein bisschen, weil wir gerade Pulp Fiction hatten, ein bisschen pulpy.
Ja.
Ein bisschen cool.
Mhm.
Und das dann aber auch technisch unglaublich aufwendig und auf höchstem Niveau, weil Cameron, ne, Das war schon dick damals. Und Speed, ich meine, der springende Bus und die...
Der springende Bus, ja.
Die Harmonie oder die Vibes zwischen Bullock und Reeves, der ja übrigens auch jetzt neulich in einem Interview gesagt hat, dass er unbedingt eigentlich nochmal gerne einen Film mit Sandra Bullock machen möchte. Mhm. Und auch da einem Speed 3 nicht abgeneigt wäre. Und ich mir denke, das ist doch quasi die eierlegende Wollmilchsau. Wenn ihr zwei nochmal einen Speed-Film macht, ist... Klar gehen die Leute ins Kino, was denkt ihr euch nur? Also,
das war auf jeden Fall ein Ding, den hatte ich in meiner engeren Auswahl, habe mich ja da aber auch nicht rangetraut. Der wäre aber aus diesem Jahr, wäre es noch der eheste gewesen, weil Pulp Fiction war mir auch zu dick für eine Rookzuck-Review. Und Forrest Gump, glaube ich, auch. Wäre mir einfach zu groß.
Und Leon, der Profi, ist auch von 94, ne? Um das Action-Thema einmal abzurunden.
Den hätte ich auch noch auf jeden Fall erwähnt. Platz 39 der erfolgreichsten Filme. 1994. Nur noch besser als Leon der Profi war auf Platz 24 zum Beispiel. Ace Ventura.
Den habe ich als nächstes, Alter.
Den muss ich auf jeden Fall hier noch reinwerfen.
Wir sind Kinder der 90er, deswegen
Jim Carrey halt.
Relativ große Auswahl. Ich muss gestehen, genau, wir haben Ace Ventura und wir haben Die Maske und wir haben Dumm und Dümmer.
Oh, stimmt. Auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme.
Das ist halt das Jahr gewesen, wo Carrey so ein bisschen seinen absoluten Kultstatus etabliert hat als der lustigste Mensch auf dem Planeten gefühlt.
Ja. Und dann auch noch Blockbuster Garant.
Ich muss gestehen, ich habe hier noch einen Roland Emmerich-Film drauf.
Jetzt muss ich überlegen. Sag nicht Independence Day. Nein, das ist nicht aus diesem Jahr. Warte, jetzt muss ich überlegen. Ich komme nicht drauf.
Stargate.
Oh, Stargate.
Ja, Mann, mit Kurt Russell.
Kurt Russell,
den fand ich auch relativ geil, tatsächlich.
Der war als Kind auch Bombe auf jeden Fall.
Weil ich fand den auch ein bisschen gruselig, tatsächlich. Der hatte diese Science-Fiction-Note mit diesen,
ägyptischen
Göttern. Das war super unangenehm und auch aber aufwendig gemacht, fett gemacht. Mhm, und halt dann diesen Science-Fiction-Aspekt reinzubringen mit fremden Welten, das fand ich schon echt stark als Kind und ist tatsächlich hängen geblieben.
Aber das würde mir als letztes einfallen, als Roland Emmerich-Film, dass der Stargate gemacht hat, stimmt.
Und einen habe ich noch, weil der für mich auch relativ einflussreich war und ich den oft gesehen habe.
Oh, Stargate, ganz kurz noch, Platz 13, habe ich total überlesen.
Ja, gar nicht so schlecht, ne?
Gar nicht so schlecht, ne? Hat vielleicht den Weg bereitet für Independence Day vom Einspielergebnis her.
Gab da noch so einen kleinen Streifen mit einer blutjungen Kirsten Dunst, Brad Pitt, Tom Cruise.
Interview mit einem Vampir.
Korrekt.
Platz 9.
Ich damals auch relativ nice. Siehst du, das ist aber auch ein krasses Brett
weit
für so einen
oben,
Film
Top
eigentlich.
Top
10, ne?
Ja. Mhm. Ewig nicht mehr gesehen, Alex. Könnte ich gar nichts dazu sagen jetzt, oder würde ich gar nichts sagen wollen, weil es ist so lange her, wo ich den gesehen habe.
Ich muss gestehen, es war für mich tatsächlich so ein bisschen ein Gateway in diese Anne Rice-Dinger, weil ich habe tatsächlich fast alle Bücher aus dem Universum gelesen, dann in den Jahren danach, als ich so ins Teenie-Alter kam.
Ja.
Von diesen melancholischen sexy Vampiren.
Sexy Vampir. Sexy Vampir oder langer Blondschopf, weil auf Platz 17 der erfolgreichsten Filme war noch Legends of the Fall, also Legenden der Leidenschaft, auch halt eben mit Brad Pitt und Anthony Hopkins. Also der hatte da auch ein gutes Jahr.
Mhm. Mhm. Ja, also ich bescheinige 1994, wenn du jetzt sagst, wir können damit schon Schluss machen, weil du keine Ruckzuck-Review da hier dabei hast. Ich nehme mich auch nicht.
Leider immer
das
noch
war schon. Das war schon ein verdammt geiles Filmjahr.
Mhm, muss man sagen. Also da waren viele, auch wenn viele das Wort nicht hören wollen, ikonische Sachen dabei. Muss man einfach so sagen.
Yep.
Das heißt,
du hast deine Ruckzuck-Review bei 2004 dabei oder 2014 natürlich. Das ist natürlich auch möglich.
50-50, Alex. Also wir haben die Hälfte gerade mal jetzt geschafft.
Aber wenn ich mal meine Liste angucke, die für 2004 ist so unanständig lang.
Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie wäre vielleicht auch dadurch wieder ein bisschen kürzer, weil eben 94 so ein fettes Jahr war.
Ja, dachte ich auch. Aber nein, also 2004 war ich natürlich auch in diesem sehr, also in dem Peak-Teenie-Alter, Peak-Pubertät, und ich habe da echt etliche Filme, wo ich mich auch gut dran erinnern kann, diesen Film das erste Mal gesehen zu haben noch.
Ich finde, da gibt's, wenn man wieder auf die Liste der erfolgreichsten Filme guckt, da gibt's viel Animation, viel Buntes, viel Comic-eskes, viel Fantasy. Platz 1 zum Beispiel Shrek Teil 2. Nah an der Milliardengrenze mit über 900 Millionen, danach direkt Spider-Man 2, aber
geiler
wir kommen langsam
ja,
auch
das ist, meine Güte, ey.
Wieder verstärkt in dieses Fortsetzungskino. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Platz 3, The Incredibles, ein bisschen atypisch hier in der Liste, The Passion of the Christ, Die Passion Christi von Mel Gibson, dann danach wieder Sci-Fi, The Day After Tomorrow, Meet the Fockers, Troy, wieder mit Brad Pitt, Shark Tale, Ocean's 12, wieder mit Brad Pitt, wieder zwei Top-10-Filme. Dann gibt es noch so diverse kleinere Produktionen. iRobot, National Treasure mit Nicolas Cage, The Polar Express, wieder sind Mac ist auch dabei, The Bourne Supremacy und The Village, Million Dollar Baby, auch noch dabei in den Top 20, Platz 18, 19. Da ging auch einiges ab und ich bin gespannt, wie du jetzt deine Liste zusammengestellt hast, wenn du sagst, da ist einiges dabei fürs Jahr 2004.
Die ist jetzt hier komplett wirklich ohne irgendwelche Wertungen. Ja? Also ich rate die jetzt einmal kurz durch. Ich habe hier als allererstes das wandelnde Schloss. Um hier wieder die Ghibli-Quote hochzuhalten.
Okay. Ja, mach das mal, weil den habe ich, den, da bin ich wieder unterlaufen, ja.
Das ist einer meiner absoluten Favorites von Ghibli. Das Wandelnde Schloss ist einer der stärksten, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Mag ich unglaublich. Ja, Incredibles ist natürlich auch auf der Liste, weil da würde ich fast sogar in den Ring zu steigen und sagen, es ist vielleicht mein Lieblings-Pixar-Film.
Uff. Ich fand den damals stark, wo er rauskam, aber ich finde, er ist mit mir. Oder ich bin mit ihm nicht gut gealtert. Ah, zweiter Teil habe ich fast schon, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Und jetzt wurde ja letztens der dritte auch angekündigt.
Ja, nee, ich habe den zweiten gesehen. Den fand, der war gut. Ich habe Ocean's 12 natürlich drauf, weil Ocean's 11 in meinen immer Top 5 ist.
Ja, finde ich
Ocean's
stark.
12 auch immer noch super, super, super unterhaltsam. Macht unglaublich viel Spaß. Ich habe noch einen Streifen mitgebracht, den hast du nicht erwähnt, der mich tatsächlich vom Bildschnitt damals einfach absolut überrascht hat, wo ich gerade teilweise nicht wusste, dass sowas überhaupt möglich ist. Und zwar ein Tony Scott-Film. Mit Denzel Washington.
Jetzt sag aber nicht Training Day.
Fire.
Ah, Man on Fire. Training Day war
den fand ich so derbe gut.
Den hast du schon mal im Kontext von dem anderen Denzel. Wie heißt er denn, wo er den Killer spielt, erwähnt?
Der nicht Training Day ist?
Nee, wo gab's denn drei Teile mit?
Ach so, du meinst Equalizer, ja.
Ja, Equalizer, genau, wo es letztes in Italien war. In dem Zug hast
genau, ach so, du meinst, ja, weil Dakota Fanning ja hier in Blutjung mitspielt. Und diesen Rache-Thriller und wie es inszeniert ist in diesen fremden Ländern mit seinen Drogenabhängigkeit, wie das halt audiovisuell für 2004 irgendwie, wenn du ihn jetzt guckst, absolut over the top geschnitten natürlich, aber das war anders, das war, ich will nicht sagen seiner Zeit voraus, aber das war wild und fast schon experimentell, fand ich. Und ich stehe auf so einen geilen, auf einen gut gemachten Rache-Thriller. Und Denzel macht eine super unangenehme Performance mit diesem harten Äußeren, der da einfach über Leichen geht, wortwörtlich. Und trotzdem mit diesem weichen Kern, das ist halt so eine zeitlose Story. Ja, fand ich richtig geil.
Okay.
Genau, ja, Spider-Man 2, klar auf der Liste. der beste Maguire noch, finde ich. iRobot habe ich auch zu oft gesehen. Dafür
geht mir aber auch so. Hätte ich auch ein bisschen unterschlagen.
So
ja, der ist bei mir aber auch extrem hängen geblieben. Wegen dem Design, wie er funktioniert, genau, wegen dem ganzen.
Wir haben damals auch mega den Bohai gemacht, um die Special Effects und wie aufwendig alles war.
Auch um das Auto, von Audi irgendwie konzipiert und bla.
Und tatsächlich, es gibt ein Zitat, das hat es in hier den familiären Sprachgebrauch gebracht.
Ja.
Und zwar ist in der deutschen Synchro, hat er ja das Rätsel, so ein Hologramm von seinem Mentor.
Mhm.
Und am Ende, es endet am Ende mit, und das war die richtige Frage. Und dann darf er, dann ne, du musstest dem Hologramm die richtige Frage stellen und dann erzählt er dir alle deine Rätsel.
Mhm.
Oder verrät er dir die Geheimnisse, wie auch immer. Und dann ein hier, ich habe noch ein paar, die du nicht erwähnt hast, wo ich auch wissen möchte, ob du da irgendwas mit verbindest. Butterfly-Effekt.
Uff, ja, den fand ich auch nicht schlecht. Den habe ich
den
eigentlich.
Den habe ich im Gegensatz eher
zu wenig gesehen.
Da sind in 2004 so ein paar Filme erschienen mit so einem Wow-Effekt, den du gefühlt irgendwie auch nur einmal gucken kannst.
Mhm.
Und dann haben die sich so ein bisschen abgenutzt, aber wenn sie dich dann kriegen, so Fight Club-esque und Butterfly-Effekt auch mit dem Soundtrack, das war ein Brett, den fand ich richtig, richtig gut. Ich habe hier noch Aviator drauf.
Aviator, ja.
Das war so ein Prunkfilm, wo den Leuten langsam klar geworden ist, dass du mit Leonardo DiCaprio rechnen musst, ey.
Mhm.
Ne? So als wirklich seriöser Schauspieler.
Ja, definitiv.
Popkultur, Relevanz von Shaun of the Dead müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten.
Mhm.
Troja habe ich hier natürlich auch drauf, auch oft gesehen, auch einfach.
Auf Platz 8 hat er sich geschoben.
Großes Programm. Ich habe hier noch The Punisher.
Uff, nee, überhaupt gar nicht meine Baustelle.
Warum habe ich den drauf? Weil natürlich auch eine Comic-Verfilmung und der hat sich besonders hot gemacht, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war der für deutsche Kinos indiziert, weil er zu brutal war.
Das habe ich auch noch irgendwie im Gedächtnis, ja.
Was dafür gesorgt hat, dass du ihn noch so viel mehr sehen wolltest.
Du Schelm.
Genau, Hellboy als eine richtig, richtig coole, entgegen der Popkultur Comic-Verfilmung.
Nicht in den Top 20, da hat sich aber Van Helsing reingeschlichen, damals mit Hugh Jackman.
Van Helsing auch zu oft gesehen.
Ja, auch gar nicht
Kate
mein
Beckinsale.
Ding.
Dios mio. Und so ein Thema, Resident Evil 2, Apocalypse.
Uff.
Fand ich actually gut.
Ja?
Ja.
Nee.
Werde ich auch nicht vergessen, war ich im Kino, lief im Abspann, das erste Mal noch nie vorher gehört, weder von der Band noch den Titel, im Abspann von Resident Evil 2, Apocalypse läuft Killswitch Engage, The End of Heartache.
Okay.
Und ich saß da und es war so auf einmal wurde alles Farbe, weil es einfach ein saugeiles Lied ist. Wer nicht weiß, was es für ein Song ist, dann googelt es, hört es euch an, wenn er auf etwas härteren Rock steht oder so, ein bisschen dann großes Tennis. Und The Village, das hast du erwähnt.
Platz 17, ja.
Mit einem starken Shyamalan zu der Zeit noch.
Mhm.
Denn das Ende hat mich auch voll gekriegt, ey.
Das hat mich auch voll gekriegt. Da war es immer noch, genau, der Status, wo die Filme funktioniert haben, nach Science und natürlich Unbreakable und The Sixth Sense.
Yes.
Und fand ich auch stark. Habe ich damals, ich glaube, den habe ich sogar auch im Kino gesehen damals, The Village, bin ich mir ziemlich sicher.
Mhm.
Fand ich auch stark. Könnte man aus heutiger Sicht sagen, wenn man es wirklich nochmal knallhart irgendwie analysiert, ja, ist schon, also da hat sich's dann schon abgenutzt und die Story ein bisschen.
Ja, ja, aber ja, 2004 hat es halt funktioniert noch.
Ja, da hat es auf jeden Fall noch funktioniert.
So, und ich weiß nicht, jetzt die Frage in deine Richtung. Ansonsten hast du jetzt hier in 2004 eine Ruckzuck-Review mitgebracht?
Habe ich mitgebracht. Ich würde gern vorher noch erwähnen, Platz 88 von den Top 100 der besten Filme 2004. Team America, World Police. Also hat sie die Top 100 geschafft vom Einspielergebnis. Absolut bizarrer Film, aber mit Herz.
Ist das deine Ruckzuck-Review?
Nein, ist es nicht. Mit Herz und Handwerk gut umgesetzt. Und es gibt einfach, ähnlich wie es bei dir ist mit iRobot, gibt's immer irgendjemand, wenn du schreist, America, kommt der kurz zurück, fuck yeah, und es wird so oft verwendet und es macht so Spaß. Das hat es auf jeden Fall eingebrannt und ich bin eigentlich mit der Erwartungshaltung in unsere Jubiläumsfolge reingegangen, dass ich dachte, Shaun of the Dead wird es auf jeden Fall mit meiner Rookzook Review, jetzt habe ich schon wieder den englischen Drive drin, dachte aber, dann mache ich es mir fast schon zu einfach. Und habe mich für den anderen Film entschieden, der sich auf Platz 69, der wäre bei World Police besser aufgehoben.
Nein, 69.
auf Platz 69 der weltweit erfolgreichsten Filme eingepegelt hat. Und zwar ist es eher eine Indie-Produktion. Ich weiß nicht, ob du sie vielleicht erraten kannst.
Oh Gott, vielleicht hätten wir uns absprechen sollen.
Hättest du eine Tendenz vielleicht, was da irgendwie bei mir noch rumwabern könnte? Ich hoffe, wir haben nicht den gleichen Film mitgebracht.
Das hoffe ich auch. Dann hättest du jetzt hier meine Pointe zu meiner Review aus dem Vorjahr zunichte gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass wir vom Gleichen sprechen.
Deine Pointe, was war die denn?
Ist egal. Sage ich dir gleich. Den Brückenschlag zu meiner Review aus dem letzten Jahr, aus der letzten Jubiläumsepisode.
Okay, ich hau's einfach mal raus. Platz 69, ich habe ich mitgebracht. Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ja, damit komme ich klar, ja.
Damit kommst du klar. Ich habe lange mit mir gerungen und dachte so, ich bin nochmal über die Listen gegangen. Dachte so, ja, ich glaube, das ist ein Film, über den möchte ich reden. Jetzt ist die Frage, wollen wir gleich noch 2014 abhandeln oder wollen wir direkt in die Ruckzuck-Review reindiven?
Nee, lass uns recht, jetzt erstmal in die Ruckzuck-Reviews gehen und dann machen wir 2014 und dann machen wir den Sack zu.
Gut. Soll ich anfangen?
Na klar.
Du legst gleich nach?
Yes.
Gut, das heißt, wir machen jetzt einen kurzen Break mit den Ruckzuck-Reviews bei uns im Rückblick. Und ich schiebe jetzt mal hier Eternal Sunshine of the Spotless Mind ein. Und bevor ich das einschiebe, schiebe ich mir noch ein zweites Bier rein. Denn du hast gerade so schön quasi die Sendung ein bisschen geführt, wo du über, ich habe schon wieder vergessen, über was du geredet hast. Ich höre es mir im Nachgang nochmal ein. Regionaler Bezug. Ich habe mir einen Tannenzäpfle geholt, Alex. Ist ja wahrscheinlich... Hast du auch schon mal gesehen? Ist
jetzt nichts.
Genau, nichts Spektakuläres. Ist ein, wenn man nach Hause kommt zum Feierabend, einfach ein ehrliches Pilz, wie ich letztens schon mal festgehalten habe.
Ja, das kann man ja hier sich tatsächlich irgendwo hindrucken lassen.
Das denke ich schon.
Die sagt, oder? Das ist ein ehrliches Pilz.
Genau, auch das ist eine Trailertafel wert oder zumindest halt ein Litfaßposter. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben und freigeben. Wenn du hier in Freiburg wohnst oder halt hier im Süden in Bavü, dann ist es eher so, trinkst du Tannenzäpfle Rothaus oder trinkst du eher ein Waldhaus? Ich habe lange Zeit, off topic, ich gieße gerade ein, sorry, dass ich einfach weiterrede. Lange Zeit Waldhaus getrunken, das Rote. Und dann gab es so einen Klick von gefühlt Mittwoch auf Donnerstag und ich mochte dieses Bier nicht mehr so ganz. Aber das Tannenzäpfle geht immer. Alex, ich sag nochmal, ist dein Getränk eigentlich noch da oder bist du schon trocken?
Nee, es macht sich hier ja, das wird ja länger, indem das
Eis
schmilzt.
Ah.
Genau. Cheers.
Dann sag ich nochmal Cheers, ne?
Prost. Und das ist, wie ich gesagt habe, ja auch gut so. Da ist nämlich mehr als genug Alkohol drin gewesen.
Ich wollte vorhin noch fragen, kann man den Trinken noch um eine saure Komponente erweitern? Du hast extrem viel Zucker, du hast Fett durch die Kondensmilch. Mhm. Also deine Geschmacksnerven wären schon hart getriggert, aber was Saures wäre doch noch geil, oder?
Na, du hast ja den bitteren Aspekt durch den Kaffeelikör, der ist ja sehr, sehr bitter.
Ah, ja, weißt okay.
Du? Und dadurch kriegt, glaube ich, der Cocktail so seinen Spin, sage ich mal.
Okay.
Und durch die gezuckerte Kondensmilch, die ist ja nicht flüssig, die ist ja so...
Angedickt.
Ja, die ist ja so wie Zuckersirup ein bisschen. Und dadurch hast du dann trotzdem auch so ein bisschen Textur in deinem Drink.
Ah,
Textur. Das macht den irgendwie, gibt ihm eine gewisse Dimension, aber ist ja kein Cocktail-Podcast hier.
Noch nicht zumindest. Mal gucken, in welche Richtung wir das noch ausweiten.
Ja. So, erzähl uns mal was zu
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ja.
Zu Deutsch, vergiss mein nicht, rollt ein bisschen einfacher über die Zunge. Genau, und 10 Jahre nach Ace Ventura oder zum Beispiel, was hat man gerade noch gesagt? 1994, die Maske zum Beispiel,
genau,
oder Dumm und Dümmer.
Dumm und Dümmer.
Ist er dann Ende der 90er Jahre auch mal in ernstere Gefilde reingegangen?
Ich würde sagen, in nicht lustig unterwegs.
Genau, Truman Show zum Beispiel. So, das ist das Problem, wenn man viel Alkohol, nicht viel Alkohol, viel Kohlensäure trinkt. Ich muss ab und zu mich wegdrehen. Und 2004 kam eben genau dieser Film von Michel Gondry, also französischer Regisseur, und das lag mir auch ein bisschen am Herzen, weil es auch so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung ist, denn Michel Gondry hat ab Anfang der 90er Jahre unglaublich viele, bis auch in die Neuzeit, Musikvideos gedreht, und da haben sich auch unglaublich viele Musikvideos bei mir ins allgemeine Langzeitgedächtnis gebrannt. Der hat zum Beispiel das Musikvideo zu Everlong von den Foo Fighters gemacht, The Hardest Button to Button von The White Stripes oder The Chemical Brothers Star Guitar. Gerade Star Guitar ist ein Musikvideo, was ganz weit oben auf meinem Podest steht. Heutzutage vielleicht keine Bewandtnis mehr groß bei der jungen Generation, aber Musikvideos waren damals noch ein Ding. Und die haben einfach so eine geile Handschrift. Die sind so kreativ und aus heutiger Sicht auch so geil umgesetzt, dass man sich fragt, wie kommt man auf sowas und wie setzt man das um? Ganz viel noch für Björk und zum Beispiel auch Daft Punk gemacht. Filmisch, gerade nach Vergissmeinnicht, auch sehr amerikanisch ausgerichtet nochmal. Da hat er zum Beispiel Abgedreht gemacht, Be Kind Rewind mit Jack Black 2008. Das war schon relativ, ich möchte nicht sagen Standardkost, aber ein bisschen geerdeter. Green Hornet hat er sich an eine Art Superheldenfilm gewagt, der auch nicht gut angekommen ist. Und danach wurde es ein bisschen ruhiger, ist dann eher wieder so in das französische Gefilde abgetaucht, hat aber mit Jim Carrey zum Beispiel 2018 bis 2020 die Serie Kidding umgesetzt, die man leider in Deutschland nicht abrufen kann, die aber auch sehr, sehr gute Kritikerscores generell abgegriffen hat. Drehbuch stammt unter anderem von Charlie Kaufman und das ist ein Name, der fällt bei uns auch ab und zu. Der hat zum Beispiel die Ideen und Skripte geliefert zu Being John Malkovich 1999, Adaptation, auch wieder mit Nicolas Cage 2002 oder zuletzt, also gerade die erst beiden genannten auch, dicken Stein im Brett bei mir. Zuletzt zum Beispiel für Netflix produziert I'm Thinking of Ending Things 2020. Der war mir eigentlich fast schon zu sperrig. Oder jetzt 2024 an einer Kinderproduktion für Netflix mitgeschrieben. Orion und das Dunkel. Habe ich noch nicht gesehen. Bin ich gespannt, wie sich Charlie Kaufman in so einem Kinderfilm... Der
sah ganz interessant aus.
Sah ganz nett aus. Animationsfilm halt bewahrheitet. Wie gesagt, Jim Carrey spielt mit. Kate Winslet dabei. Weitere Besetzungen noch sind Elijah Wood. Kam gerade frisch von Herr der Ringe 2004. Mark Ruffalo, später natürlich mit den Avengers als Hulk durchgestartet. Und auch hier wieder Kirsten Dunst dabei. 10 Jahre später nach Interview mit einem Vampir.
Yep.
Und es geht um Folgendes. Und ich versuche mich in der Handlungszusammenfassung wie auch in der Review relativ spoilerfrei zu halten. Ja, ist 20 Jahre alt, der Film. Aber ich nehme trotzdem noch Rücksicht. Es geht um Folgendes. Joel ist unzufrieden mit seinem Leben. Allein lebt er ohne Freude in den Alltag hinein. Als er aus Verzweiflung seine Arbeit schwänzt, stößt er auf Clementine. Beide kommen sich sofort näher und eine Romanze entsteht. Doch das Liebesglück der beiden hält nicht für immer, denn die Beziehung zwischen den beiden scheint kein Zufall zu sein. So, ich fange mal an mit Bild und Ton. Grätsch mir bitte immer rein, Alex. Ich habe mir hier ausreichend Stichpunkte gemacht. Der Film klassisch noch auf 35mm gefilmt. Das reicht theoretisch eigentlich, wenn man das gut abscannt, gut aus. Ich habe ihn jetzt zuletzt nochmal bei Amazon Prime geguckt. Da ist es echt matschig und ich habe es nicht hingekriegt, dass mir der Film da synchron abgespielt wird. Weder mit der deutschen noch der englischen Originalspur.
Oh, interessant.
Fand ich frech, habe es aber hingekriegt über den Receiver. Es ist auch insgesamt dadurch ein sehr analoger Vibe. Es ist fast nur Handkamera gedreht. Dadurch fühlt sich das oft an wie so eine dänische Dogma 95 Produktion. Das Gegenteil davon entfaltet sich aber deutlich über die Lauflänge von dem Film. Wir haben viele atypische Kameraeinstellungen, atypische Kamerabewegungen, einen sehr ungewohnten Einsatz von Licht, Trickaufnahmen, das Spiel mit Sets und der clevere Einsatz, fast unsichtbare Einsatz, möchte ich fast wieder sagen, von CGI. Das heißt, man bekommt erst so ein Indie-Film-Feeling und dann nimmt es aber immer mehr so surreale, teils albtraumhafte Züge an. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Audiovisuell ist es für mich einer der stärksten, gewieftesten Filme, die ich so kenne. Und das unterstützt auch ein bisschen meine eigene These, die ich immer so über Film und Video sage. Denn ich rede ganz oft mit Leuten, gibt ja heutzutage immer noch viele, die sagen, schneid mir mal ein Video, ich gebe dir einen Fuffi dafür. Was kann das schon, wie schwer kann das schon sein? Den 50-minütigen Hochzeitsfilm zusammenzuballern. Und ich frage dann über die Leute, was ist denn Video für dich? Und ich sage dann immer nach so einer Diskussion, im Endeffekt ist es die komplexeste Kunstform, die es gibt, weil sie kann alle anderen Kunstformen in sich vereinen. Und Michel Gondry inszeniert das einfach hier handwerklich einzigartig, muss man fast schon sagen. Er hat eine sehr eigene Handschrift auch schon mit den Musikvideos entwickelt, die man da immer wieder erkennt. Und allein deswegen finde ich Eternal Sunshine halt absolut sehenswert. Und eigentlich hätte ich jetzt eine Filmschule, würde ich sagen, müsste ich den aufs Pflichtprogramm setzen. Hinzu kommt noch, das ist eher Alex Baustelle, ich mache es relativ kurz, ein sehr dezenter, aber starker und teilweise, wenn man so die Main-Themes kennt, sehr emotionaler Soundtrack auch, der das Ganze gut unterstreicht. Der Film an sich ist nicht nur akustisch und optisch toll gemacht, auch die Geschichte, finde ich, ist schön skizziert und spiegelt sich teils in die visuelle Präsentation zurück. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, für alle, die sich jetzt noch komplett jungfräulich halten wollen, müssten jetzt mal kurz für eine Minute weghören. Es geht ja letztlich darum, dass beide die Erinnerung über den jeweils anderen auslöschen lassen wollen, da sie ja die Beziehung vergessen wollen. Und während dieses Prozesses stellt Joel ohnmächtig fest, dass er das doch nicht will. Und dann erleben wir mit in Joels Kopf, wie er versucht, das Löschen seiner Erinnerung zu vergessen. Oder zu verhindern, meine ich, zu verhindern.
Zu verhindern, ja.
Genau. Gleichzeitig gibt es aber noch eine kleine Nebenhandlung über die Personen, die diesen Prozess durchführen. Das wirkt erstmal nebensächlich, wird dann allerdings später oder wirkt sich dann später auf die Geschichte aus und bietet sogar Platz noch für so einen kleinen Twist zwischen den Charakteren. Das ist jetzt stark heruntergedampft, was die Geschichte angeht.
Reicht, glaube ich,
ne? Und am ehesten würde ich es noch als Liebesgeschichte beschreiben. Mhm. Vielleicht Tragödie, oder? Würdest du da mitgehen, prinzipiell?
Yes.
Sorry, du warst gerade am Trinkschlürfen. Und trotz der surrealen Note fußt das aber so auf Erfahrungen, die jeder, der schon mal irgendwie eine Trennung erlebt hat, nachvollziehen kann oder könnte, wenn er wollte. Und ich finde, der geht ja noch ein Stück weiter, also das Skript und der Film. Es geht ja nicht nur eben um das Verlieben und das Trend, sondern, oder auch nicht um den per se, nicht per se um den Umgang damit, sondern das Skript wirft die Frage auf über die Akzeptanz und das wissentliche Überwinden von Unstimmigkeiten in so einer Beziehung zum Beispiel. Und letztendlich stellt man damit die Frage, wie so eine Beziehung funktioniert, nachdem zum Beispiel oder nachdem ganz zentral die frische Liebe verflogen ist, nachdem auch so die Romantik in so einer Beziehung dem Alltag zum Beispiel zum Opfer gefallen ist. Und da kann man ein bisschen so mitgehen und fragt sich dann so, wie kann man sowas wiederfinden? Und also kann man sowas wiederfinden und wenn ja, wie? Sagen wir es mal so. Und eben diese Geschichte und diese Fragen mitsamt der starken Performances eben von Jim Carrey und Kate Winslet, wird sogar Jim Carrey hier noch ein paar Punkte mehr zu schreiben, wirkt dadurch extrem geerdet, denn bei Eternal Sunshine muss auch niemand unerwartet sterben. Keine spontane Krebsdiagnose und weißt du, so gestresste Tragik, sondern eben diese Tragik ergibt sich aus dem absolut normalen, alltäglichen Umgang miteinander. Und das macht den ganzen Film so unglaublich nachvollziehbar, aber in so einem fantastisch inszenierten Kontext. Kein Shishi, realitätsnah, was dazu führt, dass der Film emotional berührt, aber eben auf eine ehrliche Art und Weise. Und da muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, also Chapeau an Charlie Kaufman, der das Skript halt geschrieben hat. Und ich muss es gar nicht nochmal als explizites Fazit zusammenrühren. Also Michel Gondry, Charlie Kaufman, die beiden zusammen, da hätte ich gern nochmal mehr gesehen. Nochmal irgendwie auch nochmal gerne eine Reunion in irgendeiner Art und Weise. Weil ich fand, beider Seiten, Charlie Kaufman, gab es ja auch noch andere Sachen, wie gesagt, Adaptation, etc., war so ein kleiner Peak 2004 mit Eternal Sunshine. Und ich gehe da absolut mit.
Also wenn du dem Brett jetzt hier nicht 5 von 5 gibst, ja, dann beende ich jetzt hier aber direkt die Episode.
Ja, ich muss, also ich sag mal kurz, was das Internet sagt. Bei IMDb steht das Ding bei einer 8,3. Also das ist weit über Boxsolide und kratzt yes. schon irgendwie an der 8,5, wo wirklich schon die Meisterwerke anfangen.
Yep.
Rotten Tomatoes, da sagen die Kritiker oder stehen bei 92%. Und der Audience Score, beziehungsweise jetzt dieses Popcorn-Meter mittlerweile bei Rotten Tomatoes, ist bei 94%.
Ja.
Das heißt, die tendieren schon so zu einer 9 von 10. Und da würde ich mitgehen, Alex. Ich würde ihnen nicht unbedingt 5 von 5 geben. Ich weiß, es klang gerade anders, aber ich finde schon, es ist nahezu ein Meisterwerk. Ich finde aber, von der Handlung gibt es ein paar Stellen, wo sie es zieht, was ich nicht schlecht finde, aber wo ich sagen muss, muss man mit warm werden, muss man mögen, auf jeden Fall 4,5 von 5 Sternen, das gebe ich auf jeden Fall gerne mit. Und damit würde ich den Sack eigentlich schon zumachen, bevor ich zu viel verrate und die Länge noch unnötig in die Länge ziehe. Die Länge in die Länge gezogen. Das passiert mir oft. Ich war auch sehr ausführlich diesmal, Alex.
Warst du?
Aber ich hoffe, du kommst damit klar. Mich würde vielleicht nochmal kurz deine Meinung.
Ich muss gestehen, ich habe ihn tatsächlich ewig nicht gesehen, weil es thematisch halt. Formuliere ich das jetzt vorsichtig?
Leichte Kost.
Ja, auch das. Und in der Zeit, wo er halt so verfügbar war, 2004, 2005, 2006 dann auch im Heimkino, too real inhaltlich.
Mhm.
Wenn du da selber emotional sensibel bist, sage ich mal. Genau.
Ich habe gerade gesagt, wenn man eine Trennung kennt, nachvollziehen kann und könnte, wenn man mal so über die Kommentare geht bei YouTube zu den Trailern oder was auch immer, gibt es ganz viele Leute, die da schreiben, den kann ich nicht mehr sehen, den Film. Ich bin einfach zu alt und das wühlt mich zu sehr auf oder ich habe ihn damals zu einer Trennung gesehen, das war mir einfach zu viel.
Genau das. Und deswegen müsste ich ihn tatsächlich auch nochmal gucken. Aber ich habe ihn aufgrund auch der, ich sag mal, Twists tatsächlich auch ja, positiv in Erinnerung, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, um ehrlich zu sein, wenn du erstmal so unwissentlich reingehst. Damals war es nicht selbstverständlich, dass du vorher einen Trailer gesehen hast zu einem Film.
Ja.
Und ich habe nicht damit gerechnet. Es war das erste Mal auch so ein bisschen, nicht das erste Mal, aber wirklich diese schauspielerische Breite, die Jim Carrey sehr wohl liefern kann, wenn er möchte.
Ja, definitiv.
Sehr beeindruckend einfach.
Vor allem nach der Truman Show halt nochmal wirklich das halt auch bestätigt.
Ja, d'accord.
Unter anderem.
D'accord.
Aber, genau, kann nahe gehen, aber durch diese Verpackung, ne, fantastisch irgendwie so in dieses surreale Dingskonzept, kann man es vielleicht ein bisschen übersehen. Oder
ich habe gerade mal in die Watchlist gepackt. Ja.
Nice.
Müssen wir mal probieren, ja.
Gut, dann haben wir jetzt genug geredet. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, beziehungsweise vergiss mal nicht im Deutschen. Also Daumen hoch, 4,5 von 5, obwohl es bestimmt für viele 5,5 ist. Ich halte mich da noch ein bisschen zurück. Vielleicht rutscht er irgendwann noch höher. Aber ein Film, den ich mir wieder gerne angucke und der relativ weit oben bei mir auch steht in meinen, weiß ich nicht, All-Time-Favorites.
Ja, sehr schön. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten.
Ha, musst du aber nicht, Alex.
Ich probiere es trotzdem. Wir haben noch einen Film hier aus 2004, über den wir noch gar nicht gesprochen haben.
Mm.
Und ich fange mal mit einer Anekdote an. Das ist ganz witzig irgendwie, weil ich kriege sie gar nicht mehr so komplett zusammen. Und zwar wollte ich den Film 2004 im Kino sehen und ich habe einen guten Kumpel, meinen besten Freund, in Leipzig besucht.
Mhm.
Und wir wollten halt ins Kino gehen, aber es kam noch was anderes. Und das ist das Witzige, ich kann mich an den ersten Film nicht mehr erinnern, für den wir regulär gezahlt haben, um ins Kino zu gehen. Und dann war die Idee, ohne zu wissen, wir wussten, okay, er müsste danach laufen, der Film, den ich heute mitgebracht habe, aber wir wissen nicht, in welchem Saal. Da gab es nicht mit Smartphone online gucken. Aber sollte kein Problem sein, weil du hast ja draußen eigentlich immer so ein Plakat, ne?
Ja.
Und dann kommen wir halt raus, viele Menschen. Also wir wollten die Zeche prellen, ne? Wir wollten quasi den zweiten Film für lau gucken und das Kino einfach nicht verlassen und uns in den Saal setzen in der Hoffnung, dass es nicht ausverkauft ist. Aber das war meistens ja eher nicht der Fall. Und da waren keine Plakate dran draußen. Und dann sind wir da auf blauen Dunst, haben uns halt auf gut Glück in den Saal gesetzt. Und kommt natürlich Trailer und dann beginnt der Film. Und ich wusste vom Ton, dass es sehr düster wird, sehr dunkel.
Mhm.
Und er beginnt auf einem Flughafen. Und ich dachte mir, fuck, ist es jetzt wirklich der Richtige? Und es kommt ewig keine Texteinblendung, dass es der richtige Film ist. Auch kein Hauptdarstellername, nichts. Und dann beginnt der Film mit Jason Statham. Und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, wir sind im falschen Film. Jason Statham übergibt einen Aktenkoffer auf dem Flughafen. Verdammte Hacke. Das ist nicht der richtige Film. Und dann kommt das Intro und dann steht halt auch Tom Cruise da. Und das ist übrigens der Brückenschlag zu meiner Review vor einem Jahr. Da habe ich nämlich den Last Samurai mitgebracht.
Ja.
Ich habe mitgebracht Michael Mann, Tom Cruise, Jamie Foxx in Collateral.
Ah, 2004.
2004.
Ich weiß nicht warum, ich habe gerade in den 90er-Jahre-Karteien gesucht, aber Collateral hast du mitgebracht. Dios mio.
Ja.
Ah, mit dem bin ich damals echt nicht warm geworden und ich bin gespannt, wie du ihn jetzt hier aufbereitet hast. No pressure. Ich habe mein Bier, ich bin zufrieden.
Schmerzbefreit, wollte ich gerade sagen, ich bin da im Reinen mit mir.
Mhm.
Jetzt habe ich ihn groß angeteasert. Worum geht's denn überhaupt? Jamie Foxx spielt hier einen Taxifahrer, der nachts in L.A. unterwegs ist. Und da sitzt sich halt der Tom Cruise rein und fragt ihn halt, wie teuer es wäre so, wenn er den die ganze Nacht mietet. Kann er das Geld bestimmt irgendwie gut gebrauchen. Er muss halt nur an ein paar Adressen. Was sich dann herauskristallisiert ist, dass diese paar Adressen alles Adressen sind, wo Tom Cruise, der einen Auftragsmörder spielt, Mordaufträge zu erledigen hat und dann im Prinzip von Adresse zu Adresse fährt, um Leute umzubringen. Und dass den Jamie Foxx ja innerlich zerreißt, kann er das so durchgehen lassen, kann er mitmachen, kann er nicht mitmachen. Und Fun Fact, da spielt auch Mark Ruffalo mit.
Dios mio.
Genau. Und Jada Pinkett Smith auch.
Mm. Und kam dann auch frisch von der Matrix wahrscheinlich gerade rüber.
Das ist richtig,
oder?
Ja. Das ist absolut richtig, genau. Die spielt ja die Staatsanwältin. Und ich wollte den sehen, weil ich ein Tom Cruise-Fan war und irgendwie eigentlich auch immer noch bin. Und ein bisschen zu dem Zeitpunkt auch ein Michael Mann-Fan, weil Heat, Miami Vice, das hat damals schon für mich eigentlich funktioniert. Und daher war das, habe ich mir gedacht, muss das meine Baustelle sein. Und der Film ist halt, es ist düster, es spielt halt nachts. Also es ist sehr viel mit Hell-Dunkel-Kontrast gearbeitet. Er ist super körnig. Da ist ganz viel Handheld. Das ist halt, also wenn du Michael Mann sein Handwerkszeug kennst, weißt du, was du von diesem Film zu erwarten hast eigentlich, audiovisuell. Und das ist leider meine Baustelle, oder was heißt leider, das ist mein Ding.
Mhm.
Und ich hatte vorhin diese Anekdote auch erzählt mit Resident Evil 2 und der Musik. Zu dem Zeitpunkt, als der Film kam, war ich irgendwie 16 oder 17. Und es gab eine Band, mit der bin ich nie warm geworden. Bis zu dem Zeitpunkt dieses Films, weil da gibt es einen kurzen Moment, wo mir auch bewusst wurde, wie weil so plakativ, und das ist was Michael Mann kann, und da habe ich eine gewisse Resonanz mit. Ja, bei Miami Vice damals war es halt, wir fahren 5 Minuten durch die Nacht, während In the Air Tonight von Phil Collins läuft.
Yes.
Und hier fahren sie durch die Nacht, nachdem es immer wieder mega Action gab, und müssen auf der Straße anhalten, weil halt so ein Kojote, so ein Borderline-Wolf halt die Straße quert und stehen bleibt und die Kamera guckt, nicht in die Kamera, aber in die Frontscheinwerfer des Autos. Und dann spielen sie Audioslave ein.
Mit?
Shadow of the Sun.
Ah.
Das Intro von Shadow of the Sun.
Okay.
Und
Superband.
Junge, ich kann an einer Hand abzählen, da kriege ich jetzt noch Pipi in die Augen, so die, also absolute Gänsehautmomente. Nämlich diese Ruhe im Kino, dieses unglaublich geile Intro mit dieser Ruhe im Film und dieses Innehaltens, dass sie gezwungen werden durch Natur in dieser Großstadt L.A., das alles pausiert dann kurz irgendwie, das hat mich so gewowt irgendwie. Und danach habe ich mich tiefer mit Audioslave beschäftigt und festgestellt, dass es jetzt für mich funktioniert, diese Komplexität, die als ich jünger war, die ich nicht verstanden habe einfach. Vielen Dank auch Collateral dafür.
Okay, rechne ich den Film jetzt auch schon mal an.
Plus, ich fand, Tom Cruise macht das, weil wir ihn immer als er war immer der Protagonist, Mann. Er war nie der Bösewicht oder phasenweise denkst du ja noch, er ist der Anti-Held, bis sich wirklich herauskristallisiert. Nein, das ist ja nicht, er ist der Böse hier. Ganz klar der Böse in der Geschichte. Und er spielt das so souverän, so unangenehm, so schnörkellos, so realistisch. Ne? Also der tötet die Leute tatsächlich ja immer mit diesem Dreiecksystem, irgendwie zwei in die Brust, einen in den Kopf oder so. Wirklich so ein Papapap, so ganz unspektakulär, nicht so cinastisch orchestriert wie bei einer Matrix oder bei Hardboiled, sondern der geht halt rein, papapapap, und dann hast du den gerade erschossen, was ist denn los hier? Das gibt's doch nicht, ey. Wo dir halt bewusst wird, wie, und da gibt's immer mal wieder Filme, die das machen, dieses so schnörkellose Erzählen, wo du dir denkst, ja, so einfach ist es letzten Endes, so ein Menschenleben auch auszulöschen. Ne? Es ist nicht spektakulär, es kann halt ganz schnell gehen. Und wenn du jemanden findest, der da auch noch dummerweise gut ist in seinem Job, ist ein bisschen gruselig auch.
Ich kann nicht kurz reingrätschen. Ich hatte Collateral für 2004 nämlich auch, also zumindest auf der Liste. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du den mitbringst. Aber auch da ist mir der Gedanke, wo ich ihn gelesen habe, nochmal durch den Kopf gegangen, dass er da ja den Antagonisten spielt. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass, wenn ich an Collateral denke, mit seiner Mimik und Gestik, dass Collateral bzw. Tom Cruise eben kein schlechter Bösewicht ist. Und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn er zum Beispiel in Mission Impossible wirklich so eine, wie soll ich sagen, gegenüber seinen Feinden, sage ich jetzt mal, oder Gegenspielern so eine bisschen so erhabene Rolle plötzlich einnimmt, wo er sagt so, ja, aber ich habe das jetzt schon dreimal besser ausgetüftelt. Er hat so Augen, wo ich denke so, oh, bist du ein guter Bösewicht? Und ich frage mich manchmal wirklich, ob er nicht einfach eher durch Zufall in diese gute Rollen reingerutscht ist und sich festgesaugt hat. Weil ich glaube, er kann das richtig gut und ich könnte mir das auch wesentlich mehr bei ihm vorstellen.
Und ich finde, er macht das hier super und sie haben ja auch tiefschürfende Gespräche hier auch über Jazz, über Musik, wo sie versuchen auch ihm so eine gewisse Dimensionalität zu geben. Ne? Auftragsmörder sind trotzdem halt auch Menschen mit Interessen und können smart sein. Und die Gespräche, die sie halt führen übers Leben, die funktionieren irgendwie für mich auch heute noch tatsächlich ein Stück weit. Und ich weiß nicht, also der Plot kommt für mich tatsächlich so einigermaßen zusammen. Und ich guck gerade auch mal noch parallel. Er steht im IMDb bei einer 7,5. Und
das ist nicht wenig, ja.
Ja, das ist schon.
Also bocksolide, perfekter bocksolide Score.
Und der Rotten Score sagt 86 bei den Kritikern und das Popcornmeter sagt 84 nach 250.000 Bewertungen. Das ist auch ordentliches Brett.
Ja.
Und all das, mich bockt der Film. Ich habe jetzt vom drüber sprechen direkt Bock, den eigentlich einzuschieben und nochmal zu gucken. Ich sehe den gerne. Er hat ein gut gemachtes Ende. Aus meiner Sicht, also scheut auch nicht davor zurück, einfach mal ein Happy End zu bringen, was auch immer das jetzt nun wieder bedeutet. Und es ist am Ende ein Miami Vice-esker Film mit zwei unglaublich starken Hauptcharakteren, mit Jamie Foxx und Tom Cruise, mit einem starken Skript, weil das lebt nun mal davon, dass die zwei fahren halt zum Großteil halt mit einer Taxe durch die Stadt. Das verbunden mit zum einen diesem emotionalen Aspekt der Musik, als auch mit dieser Story aus dem Kino, die ich halt auch nie vergessen werde, da wie wir uns reingeschlichen haben, habe ich ihm auch tatsächlich 4,5 von 5 gegeben.
Also auch kein absolutes Meisterwerk, aber schon
das nicht,
ziemlich weit
oben. Ich weiß, dass es eben sachlich kein Meisterwerk ist, aber emotional verbinde ich halt unheimlich viel mit dem Film. Und das wird sich auch nicht mehr ändern und deswegen, und ich finde, er ist auch über, mein Gott, dafür, dass er jetzt 20 Jahre alt ist, ganz ordentlich gealtert tatsächlich.
für mich Collateral nochmal, also Michael Mann kam 95 irgendwie von Heat und dann hat er so Ali gemacht, Collateral, das war noch so mit der Stärkere, danach kam Miami Vice, ich fand den einfach nicht gut, der hat mir nichts gegeben. Und auch danach hat sich Michael Mann, glaube ich, nie wieder mit so einem richtigen Kracher irgendwie nochmal auszeichnen können, deswegen, vielleicht müsste ich nochmal völlig unbelastet gucken.
Unpopuläre Meinung, ich persönlich fand Blackhead stark. Mit Chris Hemsworth überraschend unterhaltsam.
Okay, nennen wir es überraschend unterhaltsam.
Was ja, weil der, den ist? Haben sie wirklich komplett zerrissen. Also ganz schlimm, der steht, glaube ich, bei einem 5, irgendwas oder so.
5,5, ja, bei IMDb.
Ich fand den gut. Ich fand den echt gut. Und gerade audiovisuell, die typische Michael Mann-Handschrift, ein bisschen in die nächste Generation gehoben, sieht geil aus. Ich mag Chris Hemsworth, ich fand es gut.
Das ist ja auch total in Ordnung. Man kann ja auch zum Beispiel sagen, bei Tyler Rake Extraction, der zweite Teil wurde ja auch gut zerrissen, wo wir gesagt haben, hey, der Teil ist eigentlich wesentlich besser als der erste Teil.
Ja, der war auch gut.
Ist bei vielen aber nicht so angekommen. IMDb bestätigt uns in der Hinsicht, würde ich sagen, Alex, alles richtig gemacht.
Gott sei Dank.
Also nämlich zwei Punkte besser als der erste Teil. Also zahlt in unsere Meinung mit rein. Aber ja.
So, jetzt haben wir lange darüber gesprochen.
Wir haben lange geredet jetzt, ja.
Einmal noch zumindest den Zeitstrahl für bis 2019 zumindest fertig machen. Für 2024 werden wir das nochmal in einer dedizierten Episode auseinander dividieren.
Bis 2019 würde ich nicht gehen, aber ich würde die 2014 gerne noch
reinschieben. 2019 gesagt.
Du hast 2019 gesagt.
Das ist jetzt der Alkohol. Jetzt
ist das ist der Alkohol, der aus dir spricht. Das ist aber völlig in Ordnung. Das Risiko sind wir gerne eingegangen.
Bevor du anstartest mit 2014, meine Liste ist kürzer, aber Dios mio, sind 2014 Filme rausgekommen.
An allererster Stelle der erfolgreichsten Filme 2014 ist ein Film. Das ist, ja, ich sag's einfach, Transformers Age of Extinction mit über 1,1 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis. Also das Ding mit Mark Wahlberg, wo er dazu stieß.
Ist das die 4 oder die 5?
Ich weiß es nicht mehr, welcher Teil das war.
Ich bin nach der Originaltrilogie einigermaßen ausgestiegen.
Ich glaube, das war die 4. Bin mir aber nicht richtig sicher. Mit Stanley Tucci und Mark Wahlberg. Ja. Glaube ich zumindest. Ich hab den nicht mehr durchgeblickt.
Sag einfach mal okay.
Aber ein bisschen ähnlich wie bei MonsterVerse mit Godzilla. Ja, also die Filme werden inhaltlich unserer Meinung nach vor allem auch nicht wirklich besser. Aber das Einspielergebnis nimmt einfach ungebremst zu.
Schön, dass du Godzilla gesagt hast.
Extinct. Was hätte ich sagen sollen?
Godzilla kam auch 2014.
Stimmt. Ach so, das hast du als Stichwort quasi genommen.
Steht nämlich auf meiner Liste.
Gareth Edwards hat sich mit Godzilla 2014
haben wir ja schon
auf Platz 14 geschoben.
Haben wir auch auseinandergenommen, ne?
Den haben wir zum Teil auseinandergenommen, würde ich sagen.
Ja, genau.
Wir erwähnen ihn zumindest immer wieder gerne. Und ich starte aber nochmal kurz mit Platz 2, The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Ja, erst als Zweiteiler, dann als Dreiteiler noch extended irgendwie. Und Guardians of the Galaxy auf Platz 3, also wirklich stark erfolgreich. Und dann ging ja das ganze Geraffel los mit man trennt sich von James Gunn, etc. War ein großes Thema während unserer allerersten Podcast-Episoden. The Hunger Games, Mockingjay Part 1, Maleficent, X-Men Days of Future Past, auch schon wieder 10 Jahre alt. Captain America, The Winter Soldier, glaube ich, steht bei Alex hoch im Kurs auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme. Kein Kommentar.
Bester Marvel-Film? Anyone?
Ja. Bester Marvel-Film sogar. Kurz hinten dran, Platz 9, The Amazing Spider-Man 2, 10 Jahre nach Spider-Man 2 in den Top 10.
Dann wieder Jamie Foxx. Als Elektro.
Stimmt, da Jamie Foxx, aber Andrew Garfield als Spider-Man. Big Hero 6 war, glaube ich, auch nicht bei dir so schlecht weggekommen, auf Platz 10.
Den war ich relativ geil, ja.
Da war ich jetzt nicht so mega angefixt. Interstellar, Platz 11. Für mich mein Lieblings-Nolan-Film, wenn man das so sagen kann, als nicht großer Nolan-Film-Fan. Platz 12, How to Train Your Dragon, Drachenzähmen leicht gemacht, Platz 2. Platz 14, wie gesagt, Godzilla, Teenage Mutant Ninja Turtles, auf die 16 geschafft noch. Und Platz 17.
Der von Michael Bay, ne?
Der von Michael Bay.
Fragen, wovon wir sprechen.
Genau, das quasi Live-Action-Remake. Platz 17, der Lego-Movie. Auch schon wieder 10 Jahre alt her.
Der war auch nice.
Fand ich auch sehr, sehr stark.
Everything is awesome.
Everything is awesome. Besser als der zweite Teil. Der hat mich nicht ganz so mitgerissen dann danach. Lucy, also hier auch nochmal Luc Besson nach Leon der Profi.
Alles gesehen, ja.
Gone Girl.
Aha, fand ich auch richtig gut.
Fincher, nicht wirklich, fand ich gut, aber okay. Platz 20, große Baustelle bei uns, eigene Review-Episode drüber gemacht. Edge of Tomorrow, Tom Cruise again.
Nice, da ist er wieder.
Er ist einfach seit 40, 30 Jahren einfach nicht wegzudenken.
Ja.
Es gab außerhalb der Top 20 aber auch noch ein paar Filme, aber schieß du doch erstmal kurz los, was du da noch zusammengesammelt hast.
Ich habe eigentlich nur drei noch hinzuzufügen,
okay.
Weil alle anderen hast du schon abgefrühstückt. Ich meine, Winter Soldier, brauche ich drüber sprechen, der steht bei mir auf meinem Marvel-Podest halt ganz oben, der wird auch stehen bleiben. Ich kann ja gerne hier meine abgefahrene Action-Trifecta perfekt machen. Du hast Winter Soldier schon gesagt,
ja.
Weil wenn es um Action geht, ist das halt eines der absoluten Highlight-Jahre. Denn da erschien auch noch John Wick 1.
Richtig.
Und
Alex zeigt ein Dreieck in die Kamera.
Ein Dreieck, ja, weil oben in dem Dreieck. Und der ist tatsächlich in meinen Top 5.
All
ever,
time.
Ever, ever.
Uff. Nice.
Raid 2.
Ach Raid so, The Raid 2. Wo ist, Raid warte 2. Mal, wo ist John Wick? Nicht Top 5.
Irgendwo. Ein guter Actionfilm, aber Raid 2 ist der beste Actionfilm, der jemals gemacht wurde.
Oh, das ist eine steile These. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich habe beide Teile nachgeholt, nachdem du sie mir so wärmstens ans Herz nochmal gelegt hast. Ich glaube, ich war eher bei dem ersten Teil. Kann das sein? Kannst du dich noch daran erinnern?
Nee, kann ich tatsächlich nicht. Aber
willst du wahrscheinlich auch nicht.
Nee, will ich nicht. Aber die 2 ist halt größer, die Sets,
bigger,
die Farben,
better,
die Kamerarbeit, ey, also diese Kamerafahrt, wo sie ihn durchs Auto ziehen, wenn du dir das Behind the Scenes anguckst, unglaublich, was da für The Raid 2 abgefackelt wurde. Die Massenschlägerei, wo, wir hatten Extraction 2 erwähnt, sich ganz, ganz, ganz viele Notizen, glaube ich, gemacht hat bei der Sequenz.
Mhm.
Raid 2 ist brutal gut und auch da bin ich ohne Erwartungen auch wieder in London Freunde besucht. Am Nachmittag in so eine Bumsvorstellung gegangen, in so ein Kino, wo die Leinwand gewölbt war und das Bild nicht ordentlich projiziert wurde.
Das hatte ich mit Mission Impossible 5, glaube ich.
Alter, und dann sind wir da rausgegangen. Ich habe zu meinem Kumpel gesagt, sag mal, was haben wir denn da gerade gesehen, um Himmels Willen? Weil ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil es einfach ein perfekter Actionfilm ist. Ja, also Raid 2 ist mein Jam. Und das müsste dich eigentlich sehr glücklich machen, dass ich ihn auf der Liste habe, weil den fand ich auch richtig dolle gut. Ex Machina.
Ist das auch schon wieder 10 Jahre her? Weil den habe ich tatsächlich auch unterschlagen auf meiner eigenen Liste. Ex Machina 2014.
Der ist aus 2014, ja. Und den fand ich richtig dolle gut.
Alex Garland, dieses Jahr mit Civil War in den Kinos gewesen. Ex Machina fand ich auch richtig, richtig stark.
Yep. Und damit habe ich meine 2014-Liste einmal schon komplett. Edge of Tomorrow erwähnt, Godzilla ist erwähnt, Guardians, Interstellar, wollen wir nicht drüber sprechen.
Ich kann es gar nicht mehr untermauern. John Wick weiß ich nur Platz 86, also noch Top 100 vom Einspielergebnis. Auf die 74 hat sich noch Birdman geschoben. war damals auch stark geheim, fand ich okayisch, hat mich aber nicht so abgeholt.
Okay, ja.
Platz 49 noch The Grand Budapest Hotel.
Okay, gut.
Finde ich ist eigentlich der stärkste Film von Wes Anderson aus meiner Sicht. Also neben zum Beispiel Mr. Fox oder wie hieß es mit der Campsite? Jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Moonrise Kingdom.
Das ist
mein
genau.
Favorite. Ja.
Also das war so eine Peakzeit von ihm. Und auf Platz 34, ungerechtfertigterweise, einer der besten Filme aller Zeiten, Alten. Paddington, Teil 1.
Ach Gott, okay. bin ich sehen Auges reingelaufen, da bin ich selber schuld.
Gotcha! Again. Ja, hol mal jetzt nach, bitte, Alex, endlich. Ja. Es kann nach 200 Folgen nicht sein und 6 Jahren, dass du Paddington noch nicht gesehen hast.
Das stimmt tatsächlich, ja.
Mein Gott.
Das ist nicht ganz unrecht, ja.
Oder? Naja. Und damit hätten wir 2014 auch einigermaßen abgegrast, Alex.
War ein krass gutes Jahr.
War kein schlechtes, oder? Auf jeden Fall, genau. Hat es sich hier teilweise ein bisschen noch wieder eingefangen, fand ich. Also es war auch viel Fortsetzungskino und Action und Fantasy und Superhelden. Aber da waren schon ein paar Schwergewichte dabei, auf jeden Fall, ja. Alex, wir sind gerade 40 Jahre Filmgeschichte durchgegangen. Haben nochmal zwei dicke Reviews von uns selbst mit reingetüdelt.
Dein Klaas. Sich auch sehr in der Zeit nieder, wo wir noch gelästert haben über Episode 1, das Idioten.
Ich wollte gerade sagen, mit Blick auf die Uhr. Es ist ein bisschen schuld daran, dass dein Glas sehr groß und ich mir zwischendrin ja noch ein zweites Getränk geholt habe. War der Satz vollständig? Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall zählt es da wahrscheinlich mit rein. Das heißt,
wir machen wieder gut, dass wir letzte Woche oder dass wir nicht, dass, wie hast du gesagt, 10 Episoden dieses Jahr erst.
Ja,
dann schlagen wir heute ein bisschen über die Stränge, komm.
Das ist auch okay. Für alle, die uns gerade zuhören und sagen, so bin ich gar nicht gewohnt, mehr als eine Stunde hier von den Insert-Kollegen, dann macht's doch einfach so. Brecht doch jetzt rückwirkend nach 45 Minuten ab und teilt euch das einfach auf zwei Sessions auf. Verkürzt
die Durststrecken.
Oder? Das ist doch gut. Und damit ja, würde ich sagen,
Thema,
Alex...
Zum Thema Durststrecke wollte ich gerade sagen. Unangenehm viel Luft in meinem Glas.
Ja, das muss ich auch sagen. Und ich habe mir ja nochmal das Tannenzäpfle geholt. Auch da bin ich gespannt, ob da irgend vielleicht eine Anfrage kommt von Rothaus. Meldet euch gerne, aus Grafenhausen, glaube ich.
Genau, ja, also...
Was für ein leckeres Pilz.
Dann mach doch mal die Abmoderation.
Also für alle, die uns noch die Glückwünsche jetzt zukommen lassen wollen für die 200. Episode und uns alles Beste wünschen für die nächsten 200 Folgen, würde ich sagen, folgt uns gerne zum Beispiel auf Instagram. Das ist so noch die aktivste Plattform, auf der wir unterwegs sind. Schreibt uns aber auch gerne eine iTunes-Rezension. Da freuen wir uns immer über alle möglichen Kommentare. Oder wenn ihr gerade bei Spotify seid zum Beispiel, gebt da einfach mal 5 Sterne ab. Da würden wir uns sehr freuen drüber.
Das ist in der Tat richtig.
Und ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet
Insert Podcast.
Und es gibt auch den gleichnamigen Hashtag, den ihr einfach verwenden könnt.
Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken, gerade wenn es der Alex halt in jeder Folge, fast seit 200 Episoden, immer so schön runterbetet zum Schluss.
In der Tat. Und mir bleibt dann jetzt eigentlich ja nichts weiter übrig, als wenn es tatsächlich da draußen Leute gibt, die bis zum Ende durchgehalten haben. Sagt doch gerne Bescheid, ob ihr tatsächlich alle 200 Episoden gehört habt.
Wenn nicht, können wir es immer noch nachholen.
Genau. Oh, ja, aber so oder so, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs immer weiter dabei sein und wie ich schon angekündigt habe, auf die nächsten 200 Jahre. Und das Gleiche gebe ich zurück in deine Richtung, lieber Ronny. Es macht immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag.
Ach, jetzt lügt mir doch nicht die Taschen voll zum Schluss. Ich krieg fast schon feuchte Augen. Und es wäre eigentlich nur noch zu toppen gewesen heute. Ich habe leicht
Das ist Schweiß, der dir die Stirn runterläuft.
Das ist erstens vielleicht, ich wollte gerade sagen, es ist super tolles Wetter und ich habe einen sitzen und es wäre eigentlich nur noch zu toppen, wenn es mit dir persönlich genießen könnte, Alex. Wir waren letztes Jahr am Wasser. Vielleicht kriegen wir es ja nächstes Jahr hin, irgendwie irgendwo anders zusammen zu sein. Vielleicht mit Blick auf die Berge oder so. Spoiler.
Irgendwas kriegen wir definitiv hin, ja.
Irgendwas kriegen wir doch bestimmt hin.
Bin mir sicher.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also seid gespannt nächstes Jahr um diese Zeit auf Episode 205. Das wird ganz toll.
steile These, meine Güte. Du willst nicht sagen, dass ich was später bereust. Von daher würde ich sagen, bevor wir uns komplett über Kopf und Kragen reden hier mit 1,5 auf dem Tacho.
Ich mach die Musik an, Alex.
Mach die Musik an. Vielen lieben Dank an dich. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören und bis zum ganz bestimmt nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.